Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, im Namen Allahs des Allerbarmes Barmherzigen, wassalatu wassalamu ala khayri khalqillahi ajma'in, und Allahs Segen und Heilung sind auf dem Besten aller Geschöpfe, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er diese Sitzung zu einer segensreichen Sitzung macht, sodass wir aus ihr mit gestärktem Iman und mit mehr Wissen und mit vergebenen Sünden hervorgehen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala, der Allvergebende, unsere Sünden vergeben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala, der unsere Herzen kennt, der die Herzen wendet, unsere Herzen festigen auf seiner Religion. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns als Muslime aufstehen und sterben und auferstehen lassen. Allahumma amin. Liebe Geschwister, willkommen zum 19. Unterricht über den Glauben an die Namen und Eigenschaften Allahs subhanahu wa ta'ala. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch die Kraft geben, dass wir heute bi'idhnillahi ta'ala die Scheinargumente oder viele Scheinargumente der Mu'awwila oder Muta'awwila durchgehen werden und widerlegen werden. Das heißt, die Scheinargumente derjenigen Menschen, die dem Ta'wil verfallen sind. Und wenn ich von Ta'wil jetzt rede, meine ich natürlich die verpönte Form des Ta'wil. Und in diesem 27. Kapitel, in dem wir uns gerade befinden, im dritten Unterkapitel, geht es um Scheinargumente derjenigen Menschen, die immer Ta'wil machen, auch auf die verbotene Art und Weise. Wir haben ja gesagt, wenn man Ta'wil macht, dann bedeutet das in unserem Zusammenhang, also bei unserer Thematik, die wir gerade behandeln, dass man von einer offensichtlichen Bedeutung eines Wortes übergeht zu einer eher verborgenen Bedeutung eines Wortes. Das heißt, ein Wort hat zwei Bedeutungen oder mehr, aber eine steht im Vordergrund, und wenn man diejenige Bedeutung verlässt, die im Vordergrund steht, und sagt, gemeint ist die andere Bedeutung, an die man eher nicht im ersten Moment denkt, dann ist das, was man als Ta'wil bezeichnet. Machen wir ein Beispiel dazu. Wenn wir im Arabischen vom Wort Yad sprechen, dann versteht man in erster Linie darunter die Hand. Aber in einem bestimmten Zusammenhang kann auch damit was anderes gemeint sein als die Hand. Kann damit auch die Macht gemeint sein. Das ist rein sprachlich gesehen. Aber an die Macht denkt man nicht im ersten Augenblick. An die Macht denkt man nur, wenn der Zusammenhang darauf hinweist. Das heißt, wenn also das Wort Yad vorkommt und jemand sagt, hiermit ist nicht die Hand gemeint, sondern die Macht, dann hat er Ta'wil gemacht. Und dieser Ta'wil ist entweder gerechtfertigt oder eben nicht gerechtfertigt. Und wenn wir von den Leuten sprechen, die Ta'wil machen, das heißt die sogenannten Mu'awwila oder Muta'awwila, dann meinen wir natürlich die verbotene Form des Ta'wil. Diese Gruppe hat der Ahle Sunna und Jama'a Folgendes vorgeworfen. Die haben ihnen gesagt, ihr behauptet immer an die offensichtliche Bedeutung der Worte Allah subhanahu wa ta'ala zu glauben. Und ihr behauptet, dass auch die Imame von Ahle Sunna und Jama'a die Ayat über die Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala so geglaubt hat, wie es auch im Koran und der Sunna steht. Wenn das Wort Hand vorkommt, dann glauben sie an die Hand. Wenn das Auge vorkommt, glauben sie an ein Auge und so weiter und so fort. Und jetzt sagen sie, wir haben sehr viele Beweise, dass das eben nicht der Weg der Ahle Sunna al-Jama'a ist, sondern dass der wahre Weg der Weg der Asha'ira ist oder der Maturidiyya oder wie auch immer irgendwelchen Gruppen, die eben Ta'wil machen. Und wir möchten, wenn Allah uns die Kraft gibt, heute uns 10 verschiedene Scheinargumente anhören, und denn das sind ihre Hauptargumente. Das sind gesammelte Argumente aus ihren Büchern, mit denen sie versuchen, die Leute von ihrem Madhab zu überzeugen. Erstens, also 27.3.1 sozusagen, erste Scheinargument. Es heißt, die Überschrift heißt, verstrickte sich nicht selbst Imam Ahmad in der Deutung. Und Deutung haben wir gesagt, wenn Deutung vorkommt, meinten wir damit Ta'wil. Okay? Verstrickte sich nicht Imam Ahmad selbst in der Deutung. Es heißt, dass Imam Ahmad, rahimahullah, sich nur in 3 Fällen der Deutung bediente, die sich alle auf Hadithe des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, beziehen. Nämlich, drei Beispiele. Nummer eins, eine Überlieferung über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, in dem er Folgendes gesagt haben soll: Al-Hajaru yaminullahi fil ard, faman lam yudrik bay'ata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, thumma istalama al-hajar, faqad bay'a Allah wa rasulah. Der Stein, gemeint ist der schwarze Stein der Kaaba. Der Stein ist die rechte Hand Allahs auf Erden. Wer darum den Treueeid gegenüber dem Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam nicht wahrnehmen konnte, also weil er erst später gelebt hat, wie unser einer, und dann den Stein berührt, der hat damit seinen Treueid gegenüber Allah und seinem Gesandten sallallahu alaihi wasallam geleistet. Und jetzt heißt es, dass Imam Ahmad rahimahullah ta'ala über diese Überlieferung Folgendes gesagt hat: Es ist hier nicht die Hand Allahs gemeint, sondern der Eid gegenüber Allah jenes Menschen, der den Stein berührt. Das ist also eine Form von Ta'wil, sagen sie. Also ihr behauptet, ihr folgt Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah. In Wirklichkeit hat er doch selbst Ta'wil gemacht und das beweist angeblich ihre Überzeugung oder ihren Weg, dass man grundsätzlich bei den Eigenschaften Allahs Ta'wil machen muss und dass sogar die Imame das gemacht haben. Zweitens, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Inna quluba bani adama kullaha bayna isba'ayni min asabi' ar-Rahman ka qalbin wahid yusarrifuhu kayfa yasha. Die Herzen aller Kinder Adams sind zwischen zwei von den Fingern des Alabamas, so als ob es nur ein Herz wäre. Er verfügt über ein jedes so, wie er will. Oder er wendet es so, wie er will. Subhanahu wa ta'ala. Imam Ahmad rahimahullah soll gesagt haben, gemeint ist seine vollkommene Verfügungsgewalt über die Menschen und nicht wahrhaftige Finger. Das dritte Argument, in Bezug auf Imam Ahmad, sagen sie, ist der folgende Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, in dem er gesagt hat: Inni ajidu nafas ar-Rahman minha huna. Ich spüre den Atem des Al-Abamas von hier. Mit dem Atem aber sei der Sieg gemeint. Und dabei handle es sich somit um eine Deutung. Statt also Atem, Sieg. Und Atem ist eine Sache, Sieg ist was anderes. طيب, schauen wir uns an, ob diese Argumente standhalten oder nicht. Schauen wir uns erstmal den ersten Hadith an, und zwar der Hadith, wo es heißt, dass der schwarze Stein die rechte Hand Allahs auf Erden ist. Und kein Muslim glaubt, dass der schwarze Stein die Hand Allahs ist. Allein schon deswegen nicht, weil Allah subhanahu wa ta'ala, nichts ist ihm gleich. Und das ist ja, eine schlimmere Gleichsetzung gibt es ja nicht. Du sagst, das ist sie sogar. Okay? Und deswegen, aber trotzdem, ihr Argument ist ja, sie sagen, das stimmt, kein Muslim sagt das. Also ist bewiesen, dass die Muslime Ta'wil machen. Bevor ich jetzt auf diese einzelnen Argumente angehe, muss ich kurz nochmal eine Regel erwähnen, die wir gesagt haben und die sehr, sehr wichtig ist jetzt in diesem Zusammenhang. Wir haben gesagt, dass Ta'wil manchmal gut und manchmal schlecht ist. Wann haben wir gesagt, ist der Ta'wil gut und richtig? Und wann haben wir gesagt, ist der Ta'wil schlecht und falsch? Barakallahu fik. Wenn es einen gültigen Beweis für den Ta'wil gibt, dann ist der Ta'wil in Ordnung. Denn ich habe ja gerade erklärt, dass wir beim Ta'wil meinen, dass wir vor einem Wort stehen, das mehr als eine Bedeutung hat. Und wir interpretieren das Wort ja immer noch gemäß der arabischen Sprache. Nur wir sind von der offensichtlichen Bedeutung abgegangen zu einer verborgenen Bedeutung, an die man nicht als erstes denkt. Das heißt, ich befinde mich immer noch innerhalb der arabischen Sprache. Wenn ich mich außerhalb der arabischen Sprache befinden würde, das heißt, wenn dieses Wort nur eine Bedeutung hat und ich sage damit was anderes gemeint, nee, das wäre eine Katastrophe. Aber wenn ein Wort an sich mehr als eine Bedeutung in sich trägt und ein Beweis dafür darauf hindeutet, dass eben nicht die offensichtliche Bedeutung gemeint ist, dann ist ja kein Problem. Weil der Beweis ist ja wieder eine Ayah aus dem Koran oder die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und dann habe ich mich ja immer noch im Rahmen des Koran, Sunna von Koran, Sunna bewegt. Wo ist das Problem? Ich möchte ja darin bleiben. Oder anders ausgedrückt, stell dir mal vor, der Prophet sagt dir direkt, sallallahu alaihi wasallam, hiermit ist nicht die offensichtliche Bedeutung gemeint, sondern die verborgene. Da musst du dich doch dem Wort ergeben. Tayyib. Erst einmal dieser Hadith über die rechte Hand Allahs auf Erden sei der schwarze Stein. Der Hadith ist unwahr. Ibn al-Jawzi, rahimahullah ta'ala, sagte, dieser Hadith ist nicht authentisch. Und Ibn al-Arabi, rahimahullah, sagte, dass dieser Hadith falsch sei. Ibn Taymiyyah sagte, er wurde mit einer nicht bestätigten Überliefererkette weitergegeben, die auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam zurückreicht. Tatsächlich jedoch stammt er von Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma. Das heißt also, liebe Geschwister, die Aussagen der Gelehrten, die wir alle erwähnt haben, gerade eben, weist alle darauf hin, dass der Hadith gar nicht ein Hadith des Propheten ist, sallallahu alaihi wasallam. Deswegen haben manche Gelehrte gesagt, der Hadith ist da'if und ich kümmere mich nicht weiterhin über diese Überlieferung. Wir möchten allerdings trotzdem uns noch ein bisschen über die Überlieferung kümmern, aus zweierlei Gründen. Oder sogar aus dreierlei Gründen. Zweierlei. Erstens, angenommen, der Hadith ist doch authentisch, denn theoretisch kann es ja sein, dass wir andere Versionen des Hadithes, andere Überlieferungswege des Hadithes nicht berücksichtigt haben und er doch authentisch ist. Ihr wisst ja, der Gelehrte, wenn er einen Hadith betrachtet, ein Hadith hat eine Überlieferungskette mindestens. So. Und wenn er nur diese eine Überlieferungskette untersucht und er findet heraus, dass einer der Überlieferer keine vertrauenswürdige Person gewesen ist, nicht Fiqa gewesen ist, und auch nicht so vertrauenswürdig, dass man seine Überlieferung akzeptieren kann, dann wird der Gelehrte sagen, diese Überliefererkette ist nicht authentisch und da ich auch keine andere kenne zu diesem gleichen Hadith, folglich ist auch der Hadith nicht authentisch. Aber es kann sein, dass er übersehen hat, dass es in einem anderen Hadith-Werk den gleichen Hadith gibt, mit einer anderen Überlieferungskette, die authentisch ist oder die zwar auch schwach ist und die erste stärkt. Diese Wahrscheinlichkeit des Übersehens besteht. Natürlich ist sie nicht so wahrscheinlich, wenn man eine viele Gelehrte hat, die schon das untersucht haben und so, dass die Sache, die wird immer unwahrscheinlicher. Gerade wenn es um so Aqidah-Texte geht, da ist natürlich das Augenmerk besonders fixiert auf solche Überlieferungen und man schaut nach und du bist nicht der Erste, der gesucht hat. Deswegen sagen wir, angenommen, die Überlieferung sei doch authentisch, dann brauchen wir eine Erklärung dafür. Natürlich kann man sagen, ich möchte mich damit nicht beschäftigen jetzt. Ja? Aber wir gehen davon aus. Sollten wir das trotzdem machen? Entweder aus dem Grund oder weil Sheikh al-Islam, rahimallah, sagte in diesem Fall, diese Aussage stammt nicht vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, sondern sie stammt von Abdullah ibn Abbas. Und wenn sie von Abdullah ibn Abbas stammt, dann brauchen wir auch eine Erklärung. Weil das ist die Aussage eines Sahabi in Bezug auf eine Aqida-Angelegenheit, die er in der Regel nicht wissen hätte können, es sei denn, er hat es entweder vom Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört, oder? Nee, dann wäre es ja klar. Vom Koran wäre klar. Oder vom Volk der Schrift. Das ist eine sogenannte Israelia, nennt man das. Das heißt eine Geschichte von Juden oder Christen, die sie erzählt haben. Und insofern, natürlich, wenn es eine Geschichte über Juden und Christen ist, dann haben wir auch wieder kein Problem, weil dann ist sie nicht so relevant. Schon gar nicht, wenn sie dem widerspricht, was wir glauben. Aber angenommen, sie ist von ihm und wir sagen, das hat er bestimmt vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehört, weil er es sonst von niemand anders hätte hören können. Dann brauchen wir auch eine Erklärung. Wie dem auch sei, der Autor sagt, zusammengefasst, ich lese kurz den Text vor und erkläre es nochmal. Wenn, und wenn, das heißt, selbst wenn diese Aussage authentisch ist, über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam oder über Abdullah ibn Abbas, sagt er, und wenn, dann hätte er nicht Yaminullahi fil Ard gesagt, sondern Yaminullah. Das heißt, der Hadith sagt, der schwarze Stein oder der Stein ist die rechte Hand Allahs auf Erden. Und er sagt, wenn Ibn Abbas sagen wollte, dass es die wirkliche rechte Hand Allahs ist, dann hätte er nicht gesagt, auf Erden. Weil dieser Zusatz auf Erden, würde er sagen, das heißt nicht bei Allah, sondern nur hier auf der Erde. Und er will dir sagen, der Autor will dir sagen, dass dieser Zusatz Hinweis genug ist dafür, dass nicht die wirkliche Hand Allahs subhanahu wa ta'ala gemeint ist. Wir haben ja gesagt, wenn der Text selbst darauf hinweist, dann haben wir damit kein Problem, weil Ta'wil mit Beweis, das müssen wir befolgen, weil es ja einen Beweis gibt. Deswegen sagt er, er hätte also sagen müssen, Yaminullah, die rechte Hand Allahs, und nicht Yaminullahi fil Ard, die rechte Hand Allahs auf Erden. Das ist der erste Hadith. Aber wie gesagt, wenn wir davon ausgehen, dass er unauthentisch ist, brauchen wir uns natürlich nicht weiter darum zu kümmern. Der zweite Hadith von Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu ta'ala, er sagte auf Deutsch, wahrlich, die Herzen der Kinder Adams sind zwischen zwei von den Fingern des Alabamas. So als ob es nur ein Herz wäre. Er verfügt über ein jedes, so wie er will. Dieser Hadith, der Autor sagt, die Wortstellung dieses Hadithes erlaubt es, Kull als Nachdruck für das Vorangestehene zu verstehen und auch als Beginn und das, was darauf folgt, als Mitteilung. Das heißt also, das Wort Inna im Arabischen, das im Deutschen mit wahrlich wiedergegeben worden ist, eine Betonung. So, jetzt fragt der Autor, bedeutet das aber, dass er die Herzen zwischen seinen beiden Fingern hält, so wie ein Mensch einen Stift? Denn das ist ja die Angst der Mu'awwila. Sie haben Angst, dass man hier Allahs seine Finger vergleicht mit den Fingern des Menschen. Und die Antwort lautet, nein. Darum halten sich die Ahl Sunnah an diesen Hadith und sagen, dass Allah tatsächliche Finger zukommen. Und wir bestätigen dies, so wie auch der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam es bestätigte, und die Herzen sind wahrhaftig zwischen zweien seiner Finger, so wie er im Hadith sagte, sallallahu alaihi wasallam. Diese Frage aber wird aus zwei Blickwinkeln betrachtet. Erstens sagen jene, die die Bedeutung der Eigenschaften Allahs leugnen, dass Allah keine Finger habe, genauso wie er auch keine Hand habe, sondern damit sei seine Macht gemeint. Das heißt, sie sagen dir, also der Prophet meinte damit, als er sagte, die Herzen der Kinder Adam sind alle zwischen zwei Fingern des Alabamas. Er will damit sagen, er hat alles in seiner Macht. Auch deine Herzen und alles, was du tust, ist in seiner Macht, subhanahu wa ta'ala. Und wir sagen, das stimmt. Insofern, dass dies eine Folge, dies ein Ergebnis, das erfordert die Aussage. Klar, wenn jemand dir sagt, die Herzen der Kinder Adam sind alle zwischen zwei Fingern des Alabamas, subhanahu wa ta'ala, dann bedeutet es, dass er sie wendet, wie er will, und dass er darüber die Macht hat. Das ist klar. Aber deswegen dürfen wir nicht die Finger leugnen und nicht leugnen, dass Allah sie wendet und nicht etwas leugnen, was der Prophet an sich gesagt hat, sallallahu alaihi wa sallam. Das heißt, wir unterscheiden zwischen dem, was an Eigenschaften Allahs in dem Hadith erwähnt wird. Und zwischen was? Und zwischen dem, was sich daraus ergibt, aus dieser Aussage. Tayyib. Zweitens meinen sie, wenn er die Herzen zwischen seiner, das ist ihr zweites Problem, was sie haben. Erst ist Tashbih oder Tamthil, und den leugnen wir sowieso, wir machen kein Tamthil. Zweitens meinen sie, wenn er die Herzen zwischen zweien seiner Finger halte, dann mache das eine Berührung notwendig. Das ist wieder dieser Tamthil, den sie haben, weil sie vergleichen Allah Azza wa Jal mit der Schöpfung, obwohl sie versuchen, davor zu flüchten. Aber sie machen den Fehler, Und dadurch machen sie Ta'wil. Denn sie sagen, es gibt kein Dazwischen ohne Berührung. Das sei die Bedeutung des äußeren Wortlautes und darum müssten die Finger des Alabamas im Inneren des Menschen sein. Im Inneren des Menschen sein. Denn das Herz befände sich im Inneren und so sei die Eigenschaft Allahs im Inneren des Menschen befindlich. Die Antwort auf diese falschen Behauptungen aber ist: Erstens sind die Ahle Sunnah al-Jama'ah dem verpflichtet, was über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam überliefert worden ist. Und sie bestätigen die Finger als tatsächliche Finger. Sie weisen dabei aber die Gleichsetzung, den Tamthil, mit dem Menschen zurück und sind nicht dem verpflichtet, dem jene sich verpflichtet haben, die Deutung vorzunehmen, nämlich den Vergleich. Wenn man bestätigt, dass ein Vogel Finger besitzt, ist es dann zwingenderweise notwendig, dass diese Finger jenen des Menschen gleichen? Übrigens, das ist ja auch eine rein sprachliche Sache. Im Arabischen nennt man die Finger an der Hand Asabi', Finger. Okay? Das ist der Plural von Usbu'. Und die Fußzehen nennt man auch Asabi'. Also wenn man im Deutschen sagen würde, Fußfinger. Okay? Deswegen, wenn ich sage, bei mir selbst, meine Asabi' der Hand, sind die genauso wie die Asabi' vom Fuß? Anders. Okay? Ich kann nichts dafür, dass man im Deutschen zwei Begriffe benutzt. Okay? Aber das soll ja damit ausgesagt werden. Einen gewissen Zusammenhang gibt es zwischen den beiden. Wenn ich meine Finger angucke in der Hand und die Fußzehen angucke, da gibt es eine gewisse Ähnlichkeit. Aber Tamthil gibt es nicht. Es gibt eine Art Tashbih, das alles irgendwie bei mir, zumindest bei Menschen ist es so, man hat eine Hand oder ein Organ oder ein Körperteil, besser gesagt, aus dem so vier Sachen rausgucken, mit Gelenken und so. Und das Gleiche findest du beim Fuß auch. Okay? Das heißt, eine gewisse Ähnlichkeit gibt es, aber ist die Wirklichkeit davon gleich? Nein. Deswegen kannst du auch sagen, die Asabi' vom Vogel, nicht, dass jemand kommt und sagt, nee, Vogel, bei dem nennt man das nicht Finger, dann nennt man das anders. Okay? Kann sein im Deutschen, aber wir reden jetzt hier vom Arabischen, weil der Koran ist auf Arabisch herabgesandt worden und nicht auf Deutsch. So. Und deswegen, wenn wir Allah subhanahu wa ta'ala Finger zuschreiben, wie der Prophet gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, dann meinen wir damit natürlich nicht Finger, wie der Mensch welche besitzt. Denn Allah sagte, laysa ka mithlihi shay, nichts ist ihm gleich, 42,11. Shura, Vers 11. Okay. Und dann auch die Sache mit der Berührung, das stimmt nicht. Denn subhanallah, die Ahle Sunnah al-Jama'ah hat sogar ein Argument aus dem Koran al-Karim. Sie haben gesagt, wenn die Herzen zwischen zwei Fingern des Alabamas sind, dann müssten ja die Finger in der Brust des Menschen drin sein. Sie sagen, das stimmt überhaupt nicht. Aber guckt mal im Koran selbst nach. Im Koran, Allah sagte in der Sura 2, 164, وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمْ يَعْقِلُونَ. Das heißt, und auch in den Wolken, die zwischen Himmel und Erde dienstbar gemacht worden sind, sind wahrlich Zeichen für Leute, die begreifen. Und die Wolken, die berühren die Erde nicht und berühren auch das Dach des Himmels nicht und den Himmel an sich auch nicht, sondern sind dazwischen. Und deswegen, das Wort Baina im Arabischen, zwischen, erfordert keine Berührung und das war's. Und das beweist genug, dass es eben nicht erforderlich ist, wie sie gedacht haben. Drittens, das waren zwei Überlieferungen, wo sie behauptet haben, Imam Ahmed hätte das gesagt. Natürlich stimmt die Überlieferung an sich über Imam Ahmed schon gar nicht. Das heißt also, wenn man sagt, Imam Ahmed hat das und das gesagt, dann braucht man eine Überlieferungskette bis Imam Ahmed. Und die muss auch noch authentisch sein. Und dann kann man sagen, Imam Ahmed hat es wirklich gesagt oder hat es nicht gesagt. Unabhängig davon, wir sagen immer, erkennt man die Wahrheit durch die Menschen oder erkennt man die Menschen durch die Wahrheit? Wen erkennst du durch wen? Ha? Ich erkenne die Wirklichkeit der Menschen durch die Wahrheit. Ja? Aber wenn ich durch die Menschen versuche, die Wahrheit zu erlangen, Allah sagt, kann sein, ich komme an mein Ziel und kann sein, ich komme auch nicht an mein Ziel. Ja? Das heißt, ich kann den Menschen einschätzen, wenn ich die Wahrheit kenne. Da kann ich wissen, hält er sich daran oder hält er sich nicht daran. Und was ich damit sagen will, ist, selbst wenn Imam Ahmad rahimahullah ta'ala diese Sache gemacht hätte, dann sagen wir, er hat falsch gemacht. Und das hat nichts mit Respektlosigkeit zu tun, sondern ganz im Gegenteil. Wenn wir ihm dabei helfen, einen Fehler zu beseitigen, tun wir ihm was Gutes und nicht etwas Schlechtes. Und das werden wir auch gleich sehen über auch manche bekannte Imame von Ahl Sunnah. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in einer Überlieferung: Ala innal imana yamanin wal hikmatu yamaniya wa ajidu nafas rabbikum min qibalil yaman. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Fürwahr, der Glaube stammt aus dem Jemen. Die Weisheit stammt ebenfalls aus dem Jemen und der Nafas. Das ist die Frage, wie wir das übersetzen sollen. Der Nafas eures Herrn, das was übersetzt worden zum ersten Mal, mit der Atem eures Herrn. Inna nafasa rabbikum min qibalil Yemen. Der Nafas eures Herrn stammt aus der Richtung des Jemen. Und sie sagen, wenn ihr an die offensichtliche Bedeutung dieses Wortes glaubt, dann müsstet ihr Allah einen Atem zuschreiben. Und das hat ja noch niemand von den Weltenbewohnern behauptet. Und das wäre eine Form von Tamthil, Gleichsetzung mit den Menschen. Denn Atmen ist eine Sache, die der Mensch braucht, um zu überleben. Und dann würde man Allah zuschreiben, dass er auch atmen muss, um zu leben. Und dass er Sauerstoff braucht oder irgendwas anderes, um zu leben. Und daran glaubt ein Muslim nicht. Denn wir glauben, Allah ist Qayyum. Qayyum heißt unter anderem, dass er aus sich selbst seiend ist. Das heißt, er bedarf niemanden, damit er lebt, lebendig ist. Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Die Antwort. Was machen wir mit dieser Hadith? Alle drei Aspekte im Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam beziehen sich auf den Jemen. Der Glaube entsprang vom Jemen, das bedeutet im Hijaz und ebenso die Weisheit. Hijaz ist eine Gegend, ist die Gegend der arabischen Halbinsel im Westen. Und ebenso die Weisheit, Al-Hikmatu Yamaniyan, die Weisheit ebenfalls schon. Bezüglich des dritten Aspektes, der hier die Ursache der Meinungsverschiedenheit ist, sagen jene, die die Bedeutung der Eigenschaften Allahs leugnen, dass der äußere Wortlaut bedeutet, dass Allah einen Atem besitze, der vom Jemen komme und dass Allah atme. Das aber ist ein falsches Verständnis. Denn, was ich jetzt sage, liebe Geschwister, oder der folgende Text, den möchte ich überspringen, weil das eine grammatikalisch für den Deutschen zu komplizierte Angelegenheit ist, kann man inshallah eines Tages mal nachlesen. Aber zusammengefasst, das Wort Nafas kommt vom kann zwar Atem bedeuten, aber kann auch vom Wort Tanfis kommen. Und Tanfis bedeutet Erleichterung. Okay? Und es genügt uns zu wissen, dass es sprachlich der Fall ist und dass auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam dieses Verb so einmal verwendet hat in einem Hadith. Und zwar sagte er: Man naffasa an mu'minin kurbatan kurabid dunya. Nafas Allahu anhu kurbatan min kurabi yawm al-qiyamah. Das heißt sinngemäß übersetzt: Wer einem gläubigen Menschen etwas in diesem Leben erleichtert, nafasa, das gleiche Wort. Ihr könnt euch erinnern, wir haben gesagt, im Arabischen die Worte meistens sind auf drei Buchstaben zurückzuführen. Nafasa, da hörst du genau drei Buchstaben raus, die auch drin sind in nafas, die auch drin sind in Nafs, Nun, Fa und Sin. So. Und das ist die sprachliche Verwandtschaft. Aber, und davon kommt auch das Nufasa, die Wöchnerin, und Nifas, das Wochenbett und so weiter und so fort. Jetzt können wir nochmal den Hadith uns anhören. Wer einem Gläubigen etwas in diesem Leben erleichtert, Nafasa, dem wird Allah auch etwas am Tag der Auferstehung erleichtern. Und deswegen das Wort Tanfis bedeutet hier Erleichterung. Als würde der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagen, und auch die Erleichterung wird aus dem Jemen kommen. Und auch die Erleichterung wird aus dem Jemen kommen. Das heißt, es wird, und das ist die Tatsache, die auch durch passiert ist, zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, haben manche Sahaba radiallahu anhum aus der Gegend dort den Islam angenommen und sie waren eine große Unterstützung, auch nach der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Sie waren eine große Unterstützung für den Propheten sallallahu alaihi wasallam und haben dem Islam zum Sieg verholfen. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala sagte, dies sind diejenigen, die die vom Glauben Abgefallenen bekämpften und durch die der Al-Abama die Ängste der Gläubigen beseitigte. Nafasa. Er hat das Wort extra verwendet, damit du daran erinnert wirst als Araber, dass dieses Wort auch so verstanden wird. Nafasa. Wer dies aber allein auf den Stand der Aus bezieht, der hat sich zu weit entfernt. Also manche haben offensichtlich gesagt, dass der Stamm Aus aus dem Jemen damit gemeint ist. Aber er will sagen, es gibt noch viele andere jemenitische Stämme, die den Islam angenommen haben und dem Islam nach dem Tod des Propheten sallallahu alaihi wasallam zur Zeit der Bekämpfung der Abgefallenen durch Abu Bakr as-Siddiq radiallahu ta'ala anhu geholfen hat. Das ist Zitat Ende vom Sheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala. Der Autor sagt, so wie auch überliefert wird, dass jene der Ansar, die die muslimischen Auswanderer aus Mekka aufnahmen, vom Stamm der Qahtan waren. Nochmal, dass jene der Ansar, die Ansar waren die Muslime in Medina, die die muslimischen Muhajirin aus Mekka aufgenommen haben, vom Stamm der Qahtan waren. Und Qahtan, ein Stamm aus dem Jemen. Und so vertrieb Nafasa Allah durch sie die Sorgen der Gläubigen, sodass dieser Hadith keiner Deutung bedarf. Das war die erste Shubha, der erste Scheinbeweis, den wir inshallah ta'ala jetzt losgeworden sind durch Allahs Hilfe. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Kommen wir zu einer zweiten, zu einem zweiten Scheinbeweis. Und zwar, Titel lautet, Allah wandte sich dem Himmel zu. Allah wandte sich dem Himmel zu. Allah sagte, subhanahu wa ta'ala, thumma stawa ila sama, in Surat al-Baqarah, Vers 29. Wird übersetzt, korrekterweise, hierauf wandte er sich dem Himmel zu. Sie sagen, das heißt die Leute, die Ta'wil machen, ihr selbst habt den äußeren Wortlaut, ihr selbst habt den Wortlaut seiner äußeren Bedeutung beraubt. Denn offensichtlich meint die Aussage und sich hierauf dem Himmel zuwandte, oder hierauf wandte er sich dem Himmel zu, dass er sich auf der Erde befand und sich dann hinaufsteigend dem Himmel zuwandte. Was sollen Sie sagen? Der Begriff Istawa, darüber haben wir Vers ist lang gesprochen und erklärt, dass hiermit eine Zunahme an Höhe gemeint ist. Das heißt, ihr habt doch vorher gesagt, dass als es um den Thron ging, dass der Begriff Istawa bedeutet, sich über etwas erheben. Wieso jetzt plötzlich, als die Rede vom Himmel ist, sagt ihr, gemeint ist, sich etwas zuwenden? Ihr habt selbst Ta'wil in diesem Zusammenhang gemacht. Und wir sagen, entweder ihr habt nicht richtig aufgepasst, als wir erklärt haben, in Bezug auf den Begriff Istawa, oder, Allahu A'lam, könnt ihr euch noch erinnern, wir haben gesagt, es gibt, wenn Istawa vorkommt, vier Fälle. Vier Fälle. Entweder Istawa kommt alleine vor, ohne eine Konjunktion, ohne eine Präposition. Dann bedeutet es, reif werden. Wie in der Geschichte von Surat al-Qasas in Bezug auf Musa. فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَرَ Entschuldigung, da kommt das Wort Istawa vor, das heißt, als er reif geworden ist. Und das ist der erste Fall. Der zweite Fall ist, das Wort Istawa kommt mit der Konjunktion wa vor. Wa heißt und. Das heißt, du sagst eine Sache, Istawa mit einer anderen Sache. Das heißt, so viel wie, es hat ein Ausgleich stattgefunden. Das Wasser ist Istawa mit dem Bordstein, das heißt, das Wasser ist so angestiegen, bis es in gleicher Höhe war wie der Bordstein. Das ist rein sprachlich. Und drittens, Istawa ala, dann bedeutet es eine Zunahme an Höhe. A'la heißt über. Er erhob sich über den Thron zum Beispiel. Und der vierte Fall ist istawa ila. Ila heißt nach. Das heißt, er wandte sich in Richtung, er wandte sich einer Sache zu. So, das sind die verschiedenen Fälle. Und deswegen, je nachdem, welche Präposition vorkommt, sprachlich gesehen bedeutet es das eine oder das andere. Istawa ila, und zwar, wie wir gerade übersetzt haben, mit er wandte sich dem Himmel zu, kommt im Koran an zwei Stellen vor. Einmal, wie wir gerade gesagt haben, Baqara 29. Und in der anderen Ayah heißt es in Surat Al-Fussilat, in der 9. Ayah, Allah sagte, قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ. Sag, wollt ihr denn wirklich denjenigen verleugnen, der die Erde in zwei Tagen erschaffen hat und ihm andere als seinesgleichen zur Seite stellen? Das ist der Herr der Weltenbewohner. Er hat in ihr festgegründete Berge gemacht, die über ihn aufragen, und hat sie gesegnet und in ihr die Nahrung im rechten Maß in 4 Tagen festgelegt, gleichmäßig für diejenigen, die danach fragen. Hierauf wandte er sich dem Himmel zu, während er noch aus Rauch bestand, und sagte dann zu ihm und zur Erde, kommt beide her, freiwillig oder widerwillig. Sie sagten, wir kommen in Gehorsam. Das sind die zwei Stellen. Die Gelehrten des Tafsir haben zum Begriff Istawa ila 2 Auslegungen. Die erste Auslegung ist, er wandte sich dem Himmel zu. Und die zweite ist, er erhob sich über den Himmel. Das heißt, manche Tafsir-Gelehrten haben gesagt, Istawa ila bedeutet das gleiche wie Istawa ala. Istawa ila, weil ila bedeutet normalerweise in Richtung. Aber wir sagen hier, bedeutet Istawa ila das gleiche wie Istawa ala. Das heißt über. Er erhob sich über. Und dass so etwas rein sprachlich gesehen, wenn so etwas sprachlich gesehen so verwendet werden kann, dann darf man die Ayah natürlich dementsprechend auch auslegen. Und das ist auch die Ansicht von Imam Ibn Kathir, rahimahullah. Und dass manchmal eine Präposition im Sinne einer anderen verwendet wird, das haben wir im Koran al-Karim zweifellos mindestens am folgenden Beispiel kann man das festmachen. Allah sagt, subhanahu wa ta'ala, das ist eine sprachliche Angelegenheit, aber ihr wisst ja, der Koran Karim ist arabisch und wir müssen den Koran verstehen gemäß der arabischen Sprache. Und wenn in der arabischen Sprache das Wort Ila im Sinne von Ala verwendet werden kann, dann ist es kein Problem. Dann verwenden wir es so, wie die Araber es verwenden. Allah sagt, subhanahu wa ta'ala, in Surat Al-Insan, Surat 76, Vers 6, Einen yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Aus einer Quelle, aus der Allahs Diener trinken, die sie sprudelnd hervorströmen lassen. Aus einer Quelle, aus der Allahs Diener trinken. Dieser Begriff, aus der, heißt im Arabischen biha. Und normalerweise würde man im Arabischen sagen, Einen yashrabu minha ibadullah. Aus ihr trinken die Diener Allahs. Aber hier steht es, mit ihr, biha. Und das ist ein Beweis dafür, dass die Präposition min manchmal im Sinn, durch bi ersetzt werden kann. Und ich sage nur zusammengefasst, das ist natürlich eine sprachliche Angelegenheit. Und dass das Wort bi, diese Präposition im Arabischen, hat 10 verschiedene Bedeutungen. 10. Und je nach Kontext. Ja. Und deswegen, wer kein Arabisch versteht, soll es einfach glauben. Okay. Ansonsten, es gibt aber auch natürlich auch eine zweite Interpretation zur Ayah, hat es mit unserem Thema nicht zu tun. Aber manche sagen, عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ bedeutet, عَيْنًا يَشْرَبُ مُتَلَذِّذًا بِهَا عِبَادُ اللَّهِ. Das heißt, sie sagen, eigentlich brauchen wir in diesem Fall nicht zwingend das Wort biha durch minha zu ersetzen bei der Erklärung, sondern wir können auch ein anderes Wort in Klammern einschieben, als wäre es gemeint, aber nicht erwähnt. Und dann klappt es auch mit der Bedeutung. Als würde man, dann würde man so übersetzen, aus einer Quelle, aus der die Diener Allahs genussvoll trinken. Das ist, wie gesagt, eigentlich besser eine Quelle, an der sich die Diener Allahs erfreuen, an der, durch die sie es genießen, wenn sie daraus trinken und ähnliches. Bitte mach sei, das wäre eine Sache für die Leute, die den Koran kennen, übersetzen, dass man gucken kann, wie könnte man diese Ayah trotzdem anders übersetzen nach dieser zweiten Interpretation. Wallahu ta'ala a'lam. Das ist, wie gesagt, die zweite Shubha in diesem Zusammenhang haben wir dadurch auch, Alhamdulillah, geklärt. Die dritte Shubha, die lasse ich jetzt aus, weil die haben wir schon erwähnt, aber sie wird hier in einem eigenständigen Kapitel noch einmal erwähnt, aber es ist kein Problem, nur wir brauchen nicht etwas wiederholen, was wir schon mal gesagt haben. Nur ihr wisst ja, wenn jemand ein Buch aufschlägt, dann sucht er nach einem bestimmten Thema, dann findet er es nur, wenn die Überschrift auch darauf hinweist. Aber ansonsten haben wir schon darüber gesprochen, zwar ging es um die Gegenwart Allahs, subhanahu wa ta'ala, und zusammengefasst haben wir gesagt, Allah sagt ja im Koran, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, er ist mit euch, wo ihr auch seid. Und jetzt werfen sie der Ahle Sunnah Jama'a vor, sagen sie, wenn ihr glauben würdet an die offensichtliche Bedeutung von dieser Ayah, dann bedeutet Allah ist überall. Und ihr glaubt nicht, dass Allah überall ist, also habt ihr doch selbst Ta'wil gemacht. Ja, wir sagen langsam. Wer hat gesagt, dass die Gegenwart Allahs, das Zusammensein, das Mitsein, das Ma'iyya auf Arabisch, wer hat gesagt, dass es bedeutet, dass man am gleichen Ort sein muss? Wenn eine Person mit einer anderen zusammen ist, dann heißt es nicht, dass sie am gleichen Ort mit dieser Person zusammen sein muss. Diese Schlussfolgerung stimmt sprachlich gesehen nicht. Sie kann sein sprachlich, aber sie muss nicht sein. Und das haben wir bewiesen und gezeigt. Deswegen brauchen wir nicht diese Sache noch einmal wiederholen. Das wäre die dritte Scheinargument gewesen. An dieser Stelle machen wir inshallah ta'ala eine kurze Pause, bevor wir zum vierten Scheinargument kommen. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Wir kommen zum vierten Scheinargument. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat Qaf, der 16. Ayah, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Das heißt, wir sind ihm näher als seine Halsschlagader. Und sie sagen, wenn ihr also an die offensichtliche Bedeutung des Wortes glaubt, würde es bedeuten, dass Allah subhanahu wa ta'ala wirklich mit seinem Wesen näher ist als die Mutter bei ihrem Kind, als der Vater bei seinem Sohn und so weiter und so fort. Und offensichtlich geht es hier um die Todesphase. Wie dem auch sei, es gibt eine zweite Ayah, wo es ähnlich heißt, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. In Surat Al-Waqi'ah 56, 85, und wir ihm näher als ihr, und wir ihm näher sind als ihr, aber ihr könnt es nicht sehen. So sagen sie, ihr glaubt doch selbst, dass Allah mit seinem Wesen über dem Thron ist. Das heißt, ihr müsst zwangsläufig bei dieser Ayah Ta'wil machen. Also gebt ihr zu, dass Ta'wil der richtige Weg sei. Die Antwort: In beiden Versen ist die Nähe der Engel gemeint. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah sagte, die Nähe ist jene der Engel, und das suffigierte Personalpronomen bei Ilayhi bezieht sich auf den Sterbenden. das, was der Autor gesagt hat. Ansonsten, dadurch löst sich sozusagen das ganze Problem, indem sie sich jetzt nicht auf Allah subhanahu wa ta'ala bezieht, sondern auf den, auf die Engel. طيب. Das fünfte Scheinargument. Allah sagt subhanahu wa ta'ala, tajri bi'a'yunina, das vor unseren Augen dahin fuhr. Jetzt müssen wir ein bisschen das Sprachliche natürlich verstehen. Ich habe vorhin gesagt, dass das Personalpronomen bi im Arabischen viele Bedeutungen hat. Und ich kürze es an der Stelle auch ein bisschen wieder ab, weil es rein sprachlich ist. Also es bringt jetzt nicht viel, sich damit mehr als nötig zu beschäftigen. Es reicht zu wissen, wenn jemand zu dir kommt und versucht, dich in die Irre zu führen, aufgrund dieser Ayah, dann sollst du dich daran erinnern, langsam, langsam. Da gab es eine Erklärung, auch wenn ich sie nicht verstanden habe, aber es gab eine Erklärung und ich lasse mich nicht in die Irre leiten durch Argumente, die ich nicht nachvollziehen kann. Das Wort Bi, haben wir gesagt, im Arabischen, oder der Buchstabe ist ja gesagt, hat 10 Bedeutungen und sie behaupten, dass hier mit Bi auf gemeint ist, ala. Und dementsprechend müsstest du natürlich übersetzen, das auf unseren Augen dahin fuhr. Das auf unseren Augen. Es geht um das Schiff von Nuh a.s. Tajri bi'a'yunina jaza'an liman kana kufir. Surat al-Qamar 54, Vers 14. Und wenn man sagt, das Schiff fährt auf den Augen, auf unseren Augen, auf den Augen Allahs, subhanahu wa ta'ala, an diese Sache glaubt niemand. Deswegen sagen sie, aha, ihr glaubt auch nicht daran, also habt ihr Ta'wil an der Stelle gemacht. Sagen wir, nein, langsam. Warum willst du dem Wort bi ausgerechnet die Bedeutung geben, die es in diesem Zusammenhang nicht hat? Gibt es die Bedeutung, die man normalerweise versteht in diesem Zusammenhang, und dann hast du kein Problem und es ist auch kein Ta'wil mehr. Und als ich auf Deutsch vorgelesen habe, hat der Übersetzer schon richtig übersetzt. Er hat gesagt, das Schiff, das vor unseren Augen davor fuhr, dahin fuhr. Und damit habe ich kein Problem, denn tatsächlich das Schiff fuhr vor den Augen Allah subhanahu wa ta'ala dahin, denn er sieht alles subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Und das gleiche gilt für die folgenden Worte Allahs subhanahu wa ta'ala. Allah sagte, وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي. Das ist auch in Bezug auf Musa. Allah sagt in Surat Taha 20:39, und damit du, jetzt übersetze ich natürlich gleich richtig, ja? Und damit du vor meinem Auge aufgezogen würdest. Was meint ihr, was soll es wortwörtlich heißen, ihrer Meinung nach? Damit du nicht vor meinem Auge, sondern auf meinem Auge. Und da heißt es auch tatsächlich ala. Und da heißt es auch tatsächlich im Arabischen ala. Und wortwörtlich ala bedeutet auf. Und sagen sie, habt ihr jetzt nicht auch hier Ta'wil an dieser Stelle gemacht? Antwort, das ist nicht die Bedeutung des äußeren Wortlauts. Niemand behauptet dergleichen, sondern einfach Unwissenheit hinsichtlich der Sprache des Koran. Denn bi tritt nur selten als Ausdruck einer adverbiellen Ortsergänzung auf. Es kommt stets in einer Verbindung vor, wie in des erhabenen Worten, er hat jetzt ein Beispiel aus Surah 37, Vers 137, 138 erwähnt, wo auch, kann man, wenn man eins sagt, Arabisch lernt, kann man dort nachlesen, dort sagt Allah bil-layli, bi-layli, das heißt bei Nacht, in der Nacht, und bedeutet, wie heißt es, nicht mit der Nacht, ja, oder auf der Nacht, sondern bei Nacht, in der Nacht. Es soll damit gesagt werden, dass das Wort bi im Arabischen verschiedene Bedeutung hat, und wieso gibst du ihm jetzt hier ausgerechnet die Bedeutung, die ein Problem darstellen soll. So, Die zweite Ayah, die sie verwendet haben, وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي, und damit du auf meinem Auge aufgezogen würdest, was eigentlich übersetzt bedeutet, damit du vor meinen Augen aufgezogen würdest, sagt der Autor, so ist es richtig, dass Ala im Sinne der Höhe zu verstehen ist, aber es ist jeweils zu berücksichtigen, in welcher Verbindung das Wort auftritt. Und so bedeuten die erwähnten Worte, damit du unter meiner Aufsicht, Fürsorge und Obhut heranwächst. Das heißt also, wenn man im Arabischen sagt, damit du ala aini aufgezogen wirst, dann natürlich bedeutet ala alleine auf und aini alleine gesehen mein Auge. Aber im Zusammenhang ist es ein Ausdruck. Zwei Worte jeweils alleine haben eine Bedeutung, aber wenn du zwei Worte zusammenpackst, dann kann eine neue Bedeutung entstehen oder es ist auch normal, dass eine neue Bedeutung entsteht. Und wenn das ein Ausdruck ist für, damit du unter meiner Aufsicht aufgezogen wirst, und die arabische Sprache das hergibt, weil die andere Bedeutung nicht daran, weil wir daran nicht glauben, weil Allah subhanahu wa ta'ala ist der Höchste, subhanahu wa ta'ala, es gibt nichts über ihn, dann, selbst wenn wir das als Ta'wil bezeichnen würden, dann wäre es eine erlaubte Form des Ta'wil, denn die anderen Ayat weisen deutlich darauf hin. Allah sagt, سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى, preise den Namen deines Herrn des Höchsten. Wenn er der Höchste ist, dann kann nichts über ihm sein. Und außerdem auch werden die Ayat manchmal durch die Realität eingeschränkt. Das heißt, Musa a.s. wuchs er im Himmel auf oder auf der Erde? Er hat auch in Surat al-Qasas erwähnt, dass er, wie er a.s. im Schloss vom Pharao aufgewachsen ist und so weiter und so fort. Das heißt, also die Sache ist ja deutlich. Also kann das eine nicht mit dem anderen gemeint sein, weil dann wäre es ein Widerspruch. Jeder weiß, dass Musa von seiner Mutter ausgesetzt worden ist, im Fluss, im Nil, aus Angst davor, dass der Pharao ihn tötet. Dann hat die Frau des Pharao, Asia, a.s., hat ihn gefunden und bei sich aufgenommen, weil sie offensichtlich keine Kinder bekommen konnte und sie wollte ihn haben. Und dann ist er sozusagen, hat Allah subhanahu wa ta'ala einen Plan geschmiedet gegen Pharaon, von wann er nicht damit gerechnet hat. Er hat versucht, die Jungs unter den Kindern zu töten. Und dann hat Allah dafür gesorgt, subhanallah, dass er in seinem eigenen Zuhause auferzogen wird. Und zwar derjenige, der Grund sein wird für seinen eigenen Untergang, subhanallah. Deswegen sollte man sich nicht mit Allah anlegen. Tayyib. Das war das fünfte Scheinargument. Kommen wir zum sechsten. Dann, das sechste ist ein Teil eines Qudsi-Hadithes, heiligen Hadithes. Dann bin ich sein Hören mit ihm erhört. Das ist die Überschrift. Dann bin ich sein Hören mit ihm erhört. Ihr kennt den Hadith, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, مَا زَالَ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهِ. Mein Diener hört nicht auf, durch freiwillige Taten meine Nähe zu suchen, bis ich ihn liebe. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. Wenn ich ihn dann liebe, bin ich das Hören, mit dem er hört. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ, das Sehen, mit dem er sieht. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا, die Hand, mit der er zupackt. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا, der Fuß, mit dem er geht. وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ, und wenn er mich bittet, so gebe ich ihm. وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ, und wenn er bei mir Zuflucht sucht, dann gewähre ich ihm Zuflucht. So, die offensichtliche, die Problematik, die dahinter steckt, ist klar. Allah sagt ja sinngemäß, dann bin ich das Hören, mit dem er hört, oder sein Hören, mit dem er hört, sein Sehen, mit dem er sieht, seine Hand, mit der er packt, und sein Fuß, mit dem er geht, oder sein Bein, mit dem er geht. Und kein Muslim glaubt an diese Bedeutung, die man jetzt darunter verstehen könnte, dass Allah wirklich deine Hand, dein Blick ist, und dein Hören ist, und dein Bein ist. Was ist die Antwort darauf? Denn auch hier sagen sie, seht ihr, ihr habt selbst Ta'wil gemacht, weil kein Muslim glaubt daran. Dieser Hadith wird von Imam al-Bukhari überliefert Und die Ahl Sunnah al-Jama'ah halten sich sehr wohl an seinen äußeren Wortlaut und dessen Wahrheit. Aber was ist die Bedeutung des äußeren Wortlautes? Die Bedeutung des äußeren Wortlautes ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala denjenigen, der ihm nahe ist, in seinem Hören, Sehen und so weiter leitet, sodass dessen Wahrnehmung und Handeln billah, fillah und lillah geschieht. Das heißt, lillah um Allahs Willen, fillah seinem Gesetz gemäß und billah meint die Hilfesuche bei Allah, sodass man sich nicht auf sich selbst verlässt, sondern Allah in jeder Angelegenheit um Hilfe bittet. Das ist die Bedeutung der Führung. Das heißt, wenn du dich Allah Azza wa Jal näherst durch freiwillige Taten, dann wird Allah Subhanahu wa Ta'ala dich leiten in deinem Sehen. Du schaust nur das an, was du anschauen sollst. Du hörst nur das, was du hören sollst. Du greifst nur nach dem du zugreifen sollst. Und du gehst auch nur dorthin, wohin du gehen sollst. Das ist die Frucht, das ist das Ergebnis von jemand, der viele freiwillige, gute Taten macht. Ihr kennt den einen Muslim auf der einen Seite, der sagt, ich mache nur meine Pflichten. Und das reicht, ich muss nicht mehr machen. Kann sein. Aber wenn du die Liebe Allahs erreichen möchtest, dann musst du auch freiwillig viel tun und viel freiwillig beten, viel freiwillig fasten. Und dadurch liebt dich Allah subhanahu wa ta'ala. Und dadurch leitet dich Allah azza wa jal, damit du nicht versehentlich Dinge machst, die... Und wie viele Dinge hat Allah subhanahu wa ta'ala, wie viele üble Dinge hat Allah subhanahu wa ta'ala schon von dir abgewendet? Warum? Weil er dich liebt, subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Ist das nicht eine Form von Ta'wil? Weil er hat doch wortwörtlich gesagt, dann bin ich das Hören, mit dem er hört. Wir sagen nein. Also zumindest es ist keine verbotene Form des Ta'wil. Warum? Weil der Prophet s.a.w. berichtet hier über Allah azza wa jal, dass er sagt, wenn er mich bittet, so gebe ich ihm. Wenn er mich bittet, am Ende des Hadith heißt es, wenn er mich bittet, dann gebe ich ihm. Somit bekräftigt Allah hier, dass es jemanden gibt, der dient, und einen anderen, dem gedient wird. Einen, der sich nähert, und einen anderen, dem man sich nähert. Einen Liebenden und einen, der geliebt wird. Einen Bittenden und einen, der die Bitte erfüllt. Einen Gebenden und einen, dem gegeben wird. Und einen, der um Zuflucht bittet und einen anderen, der Zuflucht gewährt. Das ist doch eindeutig aus dem Hadith ersichtlich, dass hier Allah subhanahu wa ta'ala von zwei verschiedenen Wesen spricht. Und alle haben unterschiedliche Eigenschaften, die wir gerade eben gesehen haben. Und wenn diese Eigenschaften alle da sind, dann ist das auch Teil des Hadithes. Also kannst du nicht sagen, gemeint ist Allah subhanahu wa ta'ala, ist dann wirklich dein Hören und dein Sehen und deine Hand und dein Bein. Weil dann würdest du diesen Teil des Hadithes außer Acht lassen, dass hier von zwei Wesen die Rede ist. Der eine, der gibt, der andere, der nimmt. Der eine, der bittet, der andere, der angebetet oder der gebeten wird. Einen, der Zuflucht gewährt und der andere, der Zuflucht ersucht und so weiter und so fort. Das heißt, der Hadith selbst weist darauf hin, dass hier von zwei verschiedenen, unterschiedlichen Wesen die Rede ist. Und wir haben ja gesagt, wenn der Hadith selbst darauf hinweist, auf den Ta'wil, dann ist es gültig und dann haben wir damit überhaupt gar kein Problem. Und der Autor sagt noch B, ein weiteres Argument, dass es eben nicht, dass kein Muslim diese offensichtliche Bedeutung dieser Ausdrücke an sie glaubt. Er sagt, dass das Hören desjenigen, der Allah nahe steht, sein Sehen, seine Hand und sein Fuß sind alles Merkmale oder Teile eines Geschöpfes, die existent sind, nachdem sie zuvor nicht existent waren. Also dein Hören, dein Sehen, deine Augen, alles was du hast, das ist doch erschaffen. Aber wenn es erschaffen ist, dann kann nicht sein, dass das mit Allah gemeint ist. Weil Allah ist nicht erschaffen, subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Das war das sechste. Kommen wir zum siebten. Der Hadith über das Eilen Allahs. Wie gesagt, es gibt manche Autoren, sie haben kapitelweise diese ganzen Hadithe erwähnt, und sie sagen, seht ihr, hier muss man Ta'wil machen, hier muss man Ta'wil machen, hier muss man Ta'wil machen, hier muss man Ta'wil machen. Also ist der Madhab der Ahl al-Sunnah al-Jama'a in wirklich, dass man Ta'wil machen muss. Manchmal haben sie Unrecht, es handelt sich nicht um Ta'wil. Manchmal haben sie Recht, es ist Ta'wil, aber es gibt einen Beweis dafür, aus dem Kontext selbst, aus dem Hadith selbst oder von woanders. Und wenn es manchmal Ta'wil gibt, heißt es nicht, dass man überall Ta'wil macht. Weil die Frage ist nämlich, und das sind die zwei Wege. Die Ahl al-Sunnah al-Jama'a macht nur Ta'wil, wenn ein Beweis dafür spricht. Ansonsten glaubt sie an die offensichtliche Bedeutung des Wortes, ohne Tamthil, ohne Ta'til, ohne Tahrif, ohne Takif. Die Mu'awwila, sie sagen, wir machen grundsätzlich Ta'wil. Und wie bei den Asha'ira, sie sagen, wir machen grundsätzlich Ta'wil, außer bei sieben Eigenschaften Allahs. Wer ist dem Textbeweis näher? Jemand, der grundsätzlich Ta'wil macht, obwohl es dafür nur in wenigen Fällen einen gültigen Beweis gibt. Das heißt, er macht meistens Ta'wil ohne Beweis. Und manchmal macht das richtig. Oder die Ahl al-Sunnah, die sagt, wir machen grundsätzlich kein Ta'wil, weil es dafür keinen Beweis gibt. Und wir machen nur Ta'wil, wenn es tatsächlich einen Beweis dafür gibt. Das sind die zwei unterschiedlichen Vorgehensweisen. Beim Hadith über das Eilen Allahs, so sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, über seinen Herrn, beim heiligen Hadith, وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُ هَرْوَلًا. Wer sich mir eine Handspanne nähert, dem komme ich eine Elle entgegen. Und wer sich mir eine Elle nähert, dem komme ich einen Klafter entgegen. Und wer zu mir gehend kommt, zu dem komme ich gelaufen. Und ihr Problem ist natürlich die ganze Hadith, aber besonders das Wort Laufen. Wie kann man Allah subhanahu zuschreiben, dass er läuft, das ist eine Eigenschaft eines Menschen. Wer diesen Hadith, der von Muslim im Kapitel Al-Dhikr wa Dua nach einem Bericht von Abu Dharr radiallahu anhu und von Al-Bukhari nach einem Bericht von Abu Huraira radiallahu anhu beliefert wurde und auch andere Hadithe betrachtet, der erkennt, dass Allah subhanahu Taten gemäß seinem Willen vollzieht. Das heißt, es gibt Taten, Allah subhanahu wa ta'ala, die er vollzieht. Und als wir gesprochen haben über das, was wir Allah zuschreiben, wir schreiben ihm ein Wesen zu, mit Eigenschaften, mit Namen, und wir glauben, dass er auch Taten vollzieht. Das haben wir gesagt, die Taten, die Eigenschaften, die Taten darstellen, haben wir gesagt, sind die Srifat Fi'liyah. Fi'l ist die Tat. Allah sagte über sich selbst in Surat al-Buruj, fa'alul lima yurid. 85-16. Er macht, was er will. Und bei den Taten Allah subhanahu wa ta'ala, was er erwähnt, grundsätzlich wir glauben daran. Beispiel. Allah sagt im Koran, وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Und dein Herr kommt und die Engel Reihe um Reihe. 89-22. Wenn Allah sagt, dass er am Tag der Auferstehung kommen wird, dann glauben wir, dass Allah am Tag der Auferstehung kommen wird. Und so einfach ist die Angelegenheit. Aber wie? Allahu a'lam. Takif ist verboten. Wir dürfen nicht nach dem Wie fragen. Allah hat uns darüber nicht mitgeteilt. Er hat uns nur gesagt, dass es so ist und wir glauben daran. Aber bedeutet das nicht, dass wenn er kommt, das heißt, er von einem Ort zum anderen? Wir sagen, Allahu a'lam. Allah hat uns nur mitgeteilt, dass er kommt. Er hat uns aber nicht mitgeteilt, wie er kommt. Und er hat uns auch nicht mitgeteilt, ob es bedeutet, dass er von einem Ort zum anderen geht. Und er hat zum Beispiel mitgeteilt, ob er deswegen an einem Ort ist und dieser Ort ist größer als er oder sonst irgendwelche Philosophen, philosophische Ansätze. Weil wir sagen, diese Ansätze, die du hast, diese Schlussfolgerungen, die du machst aus dem Text, sind Schlussfolgerungen, die in Bezug auf einen Menschen gültig sind. Aber gelten sie auch in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala? Wie willst du von einem Geschöpf Schlussfolgerungen auf Allah subhanahu wa ta'ala? Ein Mensch zum Beispiel, wenn er etwas herstellt, man kann im Arabischen auch sagen, er schafft, khalaqa. Aber angenommen, wir sagen, ein Mensch, wenn er etwas herstellt, er wird durch die Herstellung der Sache müde. Allah subhanahu wa ta'ala hat aber Himmel und Erde erschaffen und ist nicht müde geworden. Weil das Wie ist anders bei ihm als bei uns. Er, wenn er etwas will, dann sagt er dazu nur sei und dann ist es. Also wird er dadurch nicht müde, subhanahu wa ta'ala. Und wenn das für ihn gilt und wir das auch gut nachvollziehen können, wir aber trotzdem nicht wissen, wie erschafft er, wie kann das sein, dass er zu einer Sache sagt, sei und dann ist sie, wie kann das sein? Allahu a'lam, wissen wir nicht. Aber wissen, dass es Tatsache ist, weil Allah es uns mitgeteilt hat. Also glaubst du, dass es so ist? Du glaubst daran, dass es eine Wirklichkeit davon gibt, aber du weißt nicht, welche Wirklichkeit wirklich dahinter steckt. Und ist auch wirklich nicht entscheidend. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat von dir verlangt, an sein Buch zu glauben. Und hat von dir nicht verlangt, alles zu hinterfragen, was in diesem Buch steht. Und erst daran zu glauben, wenn du wirklich weißt, was dahinter steckt. Tayyib. Sufat fi'liya, das heißt Eigenschaften seines Handelns, sind viele. Al-Istiwa, dass sich erheben mit Thron gehört dazu, dass er am Tag der Auferstehung erscheint, gehört dazu, dass er im letzten Drittel der Nacht zum untersten Himmel hinabsteigt, gehört dazu. Den Hadith haben wir öfter schon erwähnt, bei Bukhari und bei Muslim. Und auch der folgende Hadith gehört dazu. Allah sagte, subhanahu wa ta'ala, Entschuldigung, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in einem Hadith, ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه. Niemand spendet etwas Gutes an Almosen. Und Allah nimmt nur Gutes an, ohne dass der Al-Abamer es in seine Rechte nimmt. Er nimmt es mit seiner rechten Hand, subhanahu wa ta'ala, die Spende. Das heißt, er nimmt. Er nimmt sogar an, yaqbal. Akhada heißt nehmen, yaqbal heißt annehmen. Und so weiter und so fort. Das sind alles Taten, an die man glaubt. Warum? Weil der Prophet das gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam. Warum hat der Mensch bei solchen Sachen in der Regel kein Problem, das zu verstehen? Ja, weil annehmen, darunter versteht er keine, hat er, von dem Begriff annehmen hat er keine bildliche Vorstellung. Aber vom Begriff kommen, und erheben über oder laufen und gehen, da hat er natürlich eine bildliche Vorstellung davon. In der Regel, ja. Und wir sagen, aber wir glauben doch nicht an den Tamthil. Wir sagen doch, du darfst nicht Allah gleichsetzen mit seinen Geschöpfen. Insofern, für beide Fälle gilt diese Regeln, diese vier Bedingungen, um an die Namen Eigenschaften zu erlauben, gilt doch für beide Fälle. Also warum wendest du das auf den einen Fall an und auf den anderen Fall dann nicht und sagst, man muss Ta'wil machen. Dann sagen, nein, wir glauben an beides, ohne dass wir deswegen Ta'wil machen müssen. Das sind jetzt verschiedene Hadithe und verschiedene Ayat, die darauf hinweisen, dass es Taten gibt, die Allah zugeschrieben werden. Der von euch erwähnte Hadith gehört ebenso dazu, dass wenn man sich Allah nähert, nähert er sich allen noch mehr, als man sich ihm nähert. Und die Ahle Sunna glauben daran, gemäß ihrem äußeren Wortlaut, und sie glauben daran, dass die Allah geziemende Bedeutung desselben Wahrheit ist. Sheikh al-Islam sagte über die Wahrheit des Herabkommens, al-Nuzul, dass er sich selbst nähert. Und was seine Annäherung an manche seiner Bediener betrifft, so bestätigt dies derjenige, der bestätigt, dass er Handlungen seinem Willen gemäß vollzieht, wie sein Kommen am Tag der Auferstehung, sein Hinabsteigen und sein sich Erheben über den Thron. Dies ist die Lehre der frommen Vorfahren und der bedeutenden Imame und Hadith-Gelehrten. Was spricht dagegen, dass er, subhanahu wa ta'ala, sich seinen Dienern nähert, wie er will, ohne wie, ohne Gleichsetzung. Und was spricht dagegen, dass er, subhanahu wa ta'ala, zu wem auch immer von seinen Dienern er will, kommt? Das entspricht allein seiner Vollkommenheit, subhanahu wa ta'ala. طيب. Allah subhanahu wa ta'ala sagt über sich selbst, fa'alun lima yurid, das heißt, er macht, was er will, in der Weise, die ihm geziemt, subhanahu wa ta'ala. Einige Gelehrte vertreten die Ansicht, dass in diesem Qudsi-Hadith mit den Worten, zu dem komme ich gelaufen, die rasche Annahme und Hinwendung Allahs zu demjenigen sei, der sich ihm nähert. Also sie sagen, gemeint ist nicht, dass Allah wirklich ihm entgegenläuft, sondern dass er seine Tat schneller annimmt. Das heißt, man nähert sich Allah ein bisschen, aber Allah kommt einem noch schneller entgegen, indem er einem die Tat also annimmt. Und wir sagen auch hier, was ist damit? Wir sagen, das ist eine Folge. Das ist eine Folge. Das schlussfolgert man daraus. Also wenn man sich Allah zuwendet, dass er sich einem auch zuwendet. Aber die Zuwendung Allahs ist gewaltiger als deine Zuwendung zu Allah. Also wenn, es wäre ja katastrophal, fatal, wenn Allah sich uns zuwenden würde, so wie wir ihm. Manchmal ja, manchmal nein, manchmal ein bisschen, manchmal Demut, manchmal nicht. 5 Minuten Aufmerksamkeit, 10 Minuten keine Aufmerksamkeit. Das wäre auch problematisch. Deswegen Allah will dir zeigen, dass er barmherziger ist als du, aber trotzdem leugnen wir nicht die Wirklichkeit, die dahinter steckt. Wie gesagt, manche meinen, damit ist die rasche Aufnahme und Hinwendung Allahs zu demjenigen gemeint, der sich ihm nähert und sich mit seinem ganzen Herzen und all seiner Kraft ihm zuwendet, sowie die vollkommene Vergeltung für denjenigen, der sich auf dem Weg hin zu Allah bemüht und desjenigen, und deswegen erklärt er es mit den Worten, und wer zu mir gehend kommt, gehend, den komme ich laufend entgegen. Es ist bekannt, dass derjenige, der sich Allah nähert, dies nicht allein durch Gehen tut, sondern sein Gehen kann in die Moschee als Ziel haben oder den Kampf oder anderes. Es gibt viele Formen der Annäherung, wie Verbeugung und Niederwerfung im Gebet und anderes, so sagte der Prophet. Also würde ich sagen, Allah sagt, wer mir gehend entgegenkommt. Allein schon unser Gehen, wenn wir Allah uns sehen, wie sieht das aus? Ist das damit das Gehen gemeint? Also ist Allah irgendwo da vorne und du läufst ihm entgegen? Ist doch bei Menschen nicht so. Also ist sogar bei Menschen schon nicht das wirkliche Gehen mit den beiden Füßen so gemeint. Okay? Sondern gemeint ist eindeutig die Umsetzung der Taten. Das Leben gemäß den Anordnungen Allahs, subhanahu wa ta'ala. Ja? Das ist doch schon bei Menschen der Fall. Warum denkst du dann, dass es in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala so zu verstehen ist, wie es da steht? Ja? Und deswegen, selbst wenn wir auch hier von Ta'wil sprechen würden, dann würden wir sagen, der Beweis befindet sich im Hadith selbst. Und nicht, und es ist keine, wie gesagt, eine verbotene Form des Ta'wil. Und der Prophet sagte, أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. Der Diener ist seinem Herrn am nächsten, wenn er sich im Gebet niederwirft. Aber im Niederwirft bewegt sich Richtung Boden. Und Allah Azza wa Jalla ist oben im Himmel. Das heißt, wenn es um eine Richtung ginge, dann müsstest du ins Flug und Rakete steigen und nach oben gehen. Ja? Also ist er nicht damit gemeint, sondern du nährst dich Allah wie? Durch die guten Taten. Der Mensch kann auch Allah nahe sein, während er auf seiner Seite liegt. So wie Allah sagt, الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقْعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. Diejenigen, die Allah sitzend und auf der Seite liegend gedenken. Das heißt, jemand liegt auf der Seite, denkt über die Schöpfung Allahs nach und so weiter. Und obwohl er sich nicht bewegt, nähert er sich Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen diese Nähe, von der wir sprechen, ist nicht gemeint, eine Entfernung zurückzulegen, sondern ist gemeint, dass man Gutes tut und sich dadurch Allah subhanahu wa ta'ala nähert. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in einem Hadith zu Imran ibn Husayn radiallahu anhu: Salli qa'iman, fa in lam tastati' fa qa'idan, wa fa in lam tastati' ala jamb. Das heißt, bete im Stehen, wenn du nicht kannst, dann bete im Sitzen, und wenn du nicht kannst, dann auf der Seite liegend. Wenn das aber so ist, dann meint der Hadith die Vergeltung Allahs gegenüber seinem Diener, wenn dieser in seiner Hinwendung zu ihm wahrhaftig ist für dessen Tun, dass Allah ihm mit etwas Besserem vergilt, selbst wenn er langsam ist, und so wird dies zur Bedeutung des äußeren Wortlautes. Und wie, du kannst das wirklich drehen, wie du willst. Letztendlich beweist der Hadith selbst, was damit gemeint ist. Und wir brauchen, oder es entscheidend ist, dass das Argument der Mu'awwila zu sagen, wir machen hier, Ahle Sunna macht angeblich hier Ta'wil, und deswegen dürfen wir auch überall Ta'wil machen, sagen wir langsam. Es gibt zwei verschiedene Formen von Ta'wil. Eine, auf die der Gesetzgeber deutlich hinweist, und eine andere, auf die der Gesetzgeber nicht hinweist. طيب, dann machen wir an der Stelle kurze Pause, bevor wir zum achten Scheinargument kommen. Sallallahu alaihi wasallam, barak an Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wir kommen zum achten Scheinargument. Und zwar lautet es im Quran Karim, sinngemäß übersetzt, unter dem, was unsere Hände gemacht haben. Unter dem, was unsere Hände gemacht haben. Auf Arabisch, Allah sagt, subhanahu wa ta'ala, أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ. Surat Yasin 71 heißt es, sehen Sie denn nicht das, was wir Ihnen unter dem, was unsere Hände gemacht haben, Vieh erschaffen haben, über das sie verfügen? Jene, die die Bedeutung leugnen, sagen, ihr selbst habt diesen Vers seiner äußeren Bedeutung entledigt. Denn diese besagt, dass Allah das Vieh mit seinen eigenen Händen erschuf, ebenso wie er Adam mit seinen Händen erschuf. Anders ausgedrückt, wir glauben, dass Allah subhanahu wa ta'ala alles erschaffen hat. Aber es gibt Dinge, wie zum Beispiel Adam, die er mit seinen eigenen beiden Händen erschaffen hat. Und der Beweis dafür ist im Koran Karim. Allah sagte subhanahu wa ta'ala zu Iblis am Tag, nachdem er Adam erschaffen hat, und zu den Engeln gesagt hat, dass sie sich vor Adam niederwerfen sollen. Da sagt Allah zu Adam, nachdem Iblis sich geweigert hat, مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ. Das heißt, sinngemäß übersetzt, was hat dich davon abgehalten, O Iblis, was hat dich davon abgehalten, dich vor dem niederzuwerfen, was ich mit meinen eigenen beiden Händen erschaffen habe? Und die Ahle Sunna al-Jama'a glaubt, dass dieses spezielle Dinge sind, und das Vieh gehört nicht dazu. Und sie werfen der Ahle Sunna jetzt eben auch, oder werft der Ahle Sunna diesen Fall vor, dass sie in diesem Fall nicht an die äußere Wort, an den äußeren Wortlaut glaubt, sondern dass sie Ta'wil hier gemacht haben. Aber auch diese ist eine sprachliche Angelegenheit, wo wir sagen, der Erhabene subhanahu wa ta'ala sagte nicht mimma amilna bi'aydina. Das wäre der Ausdruck im Arabischen, den man verwenden würde, um zu sagen, dass er sie, das Vieh, mit seinen eigenen Händen erschaffen hat. Er sagte im Arabisch, mimma amilat aydina, was so viel übersetzt werden kann mit unter all dem, was wir erschaffen haben. Die Bedeutung von mimma amilna bi aydina, das wäre, was wir mit unseren Händen erschaffen haben. Die Verwendung des Begriffes der Hand, der häufig ist, bedeutet nicht notwendigerweise, dass eine Arbeit tatsächlich mit der Hand ausgeführt wird. Außer es heißt, bi-aidina. Im Koran wird hier dieser Ausdruck aber nicht verwendet. Also in anderen Worten, der Ausdruck, der darauf hinweisen würde, dass das Vieh tatsächlich mit den beiden Händen Allahs erschaffen worden ist, wäre der Ausdruck, den der Autor erwähnt hat, oder wäre, wenn Allah es so gesagt hätte, im gleichen Stil wie in Bezug auf Adam, als er Iblis angesprochen hat. Ist aber nicht der Fall. Und dieser andere Ausdruck weist nicht darauf hin, dass es mit den eigenen Händen erschaffen worden ist, sondern es gehört zu dem, was Allah erschaffen hat. Wallahu ta'ala ala. Also, wenn ihr es grammatikalisch ein bisschen noch verstehen wollt, in Surah Sa'd 38, 75, dort heißt es, مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ. Bi, dieses Bi haben wir wieder hier, diese Präposition Bi, wie ich gesagt habe, dass sie viele verschiedene Bedeutungen hat. Und unter anderem heißt es mit oder durch. Und dieses Bi findet sich in Surat Yasin eben nicht. In Surat Yasin heißt es Mimma amilat aidina. Der Autor sagt deswegen, wenn es dort auch das Wort bi wäre, im Sinne von Mimma amilna bi aidina, dann wäre es genauso wie in Bezug auf Adam. Ist aber nicht der Fall, deswegen hat es nicht die gleiche Bedeutung. Wallahu ta'ala a'lam. Dann kommen wir zum 9. Scheinargument. Der Titel lautet, Allahs Hand ist über ihren Händen. Und noch einmal zur Vereinfachung, also für die Geschwister, die zugestoßen sind. Wir Muslime glauben an das, was Allah im Koran gesagt hat, über sich selbst. Es geht hier um die Namen und Eigenschaften Allahs. Wir glauben an das, was Allah über sich selbst gesagt hat, ohne zu denken, dass das, was Allah sich selbst zugeschrieben hat, vergleichbar ist mit dem, was der Mensch besitzt. Das heißt, wenn Allah redet im Koran davon, dass er sehen kann, dann glauben wir, dass Allah sehen kann, aber sein Sehen ist nicht so wie das Sehen der Menschen. Und sein Hören ist nicht so wie das Hören der Menschen. Zum Beispiel unterscheidet sich sein Sehen von unserem Sehen, dass Allah alles sehen kann und wir können nur das sehen, was in unserem Blickbereich ist. Allahs Sehen wird nicht schwächer, unser Sehen entwickelt sich im Laufe unseres Lebens und gegen Ende unseres Lebens wird es wieder schwächer, manche erblinden sogar. Das Hören, wir können nur hören, das, was in einem bestimmten Frequenzbereich ist. Allah subhanahu wa ta'ala hört alles, er hört sogar die Schritte der Ameisen. Und das war's. Und deswegen, die Unterschiede sind gewaltig, aber trotzdem glauben wir, dass Allah hören und sehen kann. Und das gleiche gilt über die Hände Allahs, darüber haben wir auch schon öfter gesprochen. Wenn Allah sagt im Koran, O Iblis, Iblis ist der Name vom großen Satan. Was hat dich davon abgehalten, dich vor dem niederzuwerfen, was ich mit meinen eigenen beiden Händen erschaffen habe? Denn wir glauben, dass Allah zwei eigene Hände besitzt. Aber seine Hände, subhanahu wa ta'ala, sind nicht so wie die Hände der Menschen, sondern sie unterscheiden sich. Sie sind viel gewaltiger, sie sind größer, sie sind unbeschreiblich schön, sie haben sich nicht entwickelt wie bei uns Menschen. Subhanahu wa ta'ala verletzt sich nicht so wie wir. Wir manchmal können mit unseren Händen nicht mehr greifen, weil wir krank sind, weil wir Rheuma haben, was nicht was. All diese Sachen in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala gelten nicht. Nichts ist ihm gleich. Allah sagt im Koran, nichts ist ihm gleich. Surah 42, Vers 11. Hier kommen wir zu einem weiteren Vers, der eine Eigenschaft Allah subhanahu wa ta'ala beinhaltet. Und die Frage ist immer, wie sollen wir damit umgehen? Allah sagte in Surah 48, Surah Al-Fath, Vers 10, إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهِ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ. Das heißt, diejenigen, die den Treueschwur, die dir den Treueschwur leisten, das heißt, haben die Leute dem Propheten sallallahu alaihi wasallam die Hand gegeben und dabei geschworen und ihm versprochen, dass sie ihm Folge leisten werden Yani, kostet es, was es wolle. Und die Treueschwur, gab es verschiedene Formen des Treueschwurs, verschiedene Wortlaute, die sie gesagt haben. Und manche findet man auch im Koran Al-Karim. Wie dem auch sei. Allah sagt, gewiss, diejenigen, die dir, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, den Treueschwur leisten, leisten nur Allah den Treueschwur. Oder leisten in Wirklichkeit Allah den Treueschwur. Allahs Hand ist über ihren Händen. Die Mu'awwila, die der Ahle Sunnah Jama'a jetzt vorwerfen, dass sie inkonsequent sind, sagen, der äußere Wortlaut besagt, dass die Menschen Allah direkt den Treueschwur schworen und dass die Hand Allahs dabei über ihren Händen war. Das heißt also, Gott bewahre, als hätten die Gläubigen ihre Hand Allah ausgestreckt und Allah hätte seine Hand ihnen ausgestreckt. Und das ist natürlich eine Sache, die glaubt kein Muslim, sondern in Wirklichkeit, man sieht, dass sie dem Propheten sallallahu alaihi wasallam den Treueschwur geleistet haben. Die Ahle Sunnah sagen, dass die Gläubigen dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam den Treueschwur leisteten und der Eid sich an den Propheten sallallahu alaihi wasallam richtete. Denn die Ayah besteht aus zwei Teilen. Gewiss diejenigen, die dir den Treueid leisten, das erste Teil. Gewiss diejenigen, die dir den Treueid leisten. Und der zweite Teil, leisten in Klammern in Wirklichkeit nur Allah den Treueid. Darum heißt es in den Worten des Erhabenen weiter, subhanahu wa ta'ala, also in der gleichen Sura, in der 18. Ayah heißt es, لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. Allah hatte ja Wohlgefallen an den Gläubigen, als sie dir unter dem Baum den Treueid leisteten. Das ist in der gleichen Sura, ein paar Ayat weiter. Somit richten sich die Worte an den Gesandten sallallahu alaihi wasallam und es handelte sich um einen direkten Treueid gegenüber dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Es ist nicht möglich, dass die Gläubigen direkt ihrem Herrn den Treueid leisten, weil der Anfang des Verses selbst dem widerspricht, indem er, subhanahu wa ta'ala, zu seinem Gesandten mit ausreichend deutlichen Worten sagte, als sie dir den Treueid leisteten. Also hat er eindeutig gesagt, dass der Treueid dem Propheten sallallahu alaihi wasallam geleistet worden ist. Das hat er bestätigt. Und wieso plötzlich vergessen wir diesen Teil der Ayah und sagen, dass wir Ta'wil gemacht haben? Nein, wir haben keinen Ta'wil gemacht, sondern diesen Teil der Ayah haben wir auch daran geglaubt. Und wir glauben an beide Teile der Ayah, nicht nur an den zweiten Teil der Ayah. Ebenso ist es eine Tatsache, dass der Treueid dem Propheten sallallahu alaihi wasallam galt. Und so widerlegen sowohl der Vers als auch die Tatsachen eure Auffassung. Das heißt, die Ayah selbst und auch die Tatsachen. Die haben gesehen, wie sie die Hand aufgestreckt haben und der Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Hand entgegengestreckt hat. Und es ist unmöglich, dass irgendjemand den Vers so verstehen könnte, wie ihr es tut und ihr der Ahle Sunnah vorwerft. Und zwar aus zweierlei Gründen. Erstens, es widerspricht den an den Gesandten sallallahu alaihi wasallam gerichteten Worten Allahs zu Beginn der Ayah, als sie dir den Treueid leisteten. Zweitens, die Tatsachen widersprechen eurer Auffassung, denn es handelte sich um einen einzigen Treueid, der dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam gegenüber geleistet wurde. Es geht also hier nicht um zwei verschiedene, das ist eine der einzige. Drittens ist es absurd, dass Allah subhanahu wa ta'ala seine Hand zum Treueid gegenüber den Gläubigen ausstrecken sollte. Allah machte den Treueid gegenüber dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam zu einem Treueid ihm gegenüber. Das heißt, wir haben zwei Blickwinkel des Treueids, wenn man das so sagen kann. Der eine Blickwinkel ist die Wirklichkeit und der andere ist die Gesetzlichkeit. Das heißt, wirklich gesehen hat diese Person, die dem Propheten sallallahu alaihi wasallam die Hand ausgestreckt hat, dem Propheten gegenüber sallallahu alaihi wasallam, das war wie gesagt, das war bei der Umrah, als ihnen verwehrt worden ist, die Umrah zu machen. Und die Qurayshiten ihnen gesagt haben, erst nächstes Jahr dürft ihr die Umrah wieder vollziehen. Dann waren sie unter dem Baum, haben den Treueid geleistet, weil sie dachten, dass Uthman radiallahu anhu getötet worden war, als sie ihn als Vermittler zu den Qurayshiten geschickt hatten. Allah sagte, Entschuldigung, der Treueid wirklich betrachtet, war er gegenüber dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Gesetzlich betrachtet, war er gegenüber Allah azza wa jall, denn der Gesandte sallallahu alaihi wasallam ist der Gesandte Allahs, das heißt, er ist der Botschafter Allahs, das heißt, er handelt hier im Namen Allahs subhanahu wa ta'ala. Und das ist vergleichbar mit der folgenden Aya. Allah sagte in Surah An-Nisa, Surah 4, Vers 80, مَنْ يُطِعِ الرَّسُولِ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهِ. Wer dem Gesandten gehorcht, hat Allah gehorcht. In einem Hadith heißt es, und wer dem Gesandten sich ihm widersetzt, der hat auch Allah sich widersetzt. Und jetzt könnte man sich fragen, was ist der Nutzen? Warum hat er gesagt, wer dem Gesandten gehorcht, hat Allah gehorcht? Warum hat er gesagt, dass wenn man dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam den treue Schwur leistet, dann hat man in Wirklichkeit Allah den treue Schwur gehört? Was ist der Sinn des Ganzen? Erstens, es ist eine Ehrbezeugung gegenüber dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, indem Allah den Gehorsam dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gegenüber zum Gehorsam ihm gegenüber machte. Wer Allah gehorcht, wer den Propheten gehorcht, gehorcht Allah. Das ist eine Ehrbezeugung für den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Zweitens, es kommt darin auch die Vollmacht des Propheten sallallahu alaihi wasallam zum Vertragsabschluss und die Bedeutung desselben zum Ausdruck. Denn dieser Vertrag gilt Allah und ein Vertragsabschluss, der Allah gilt, bedarf einer Vollmacht. Und er gab diese Vollmacht seinem Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Das heißt also, es führt dazu, dass du den Propheten sallallahu alaihi wasallam noch mehr respektierst und noch mehr verherrlichst auf die Art und Weise, die ihm natürlich zusteht. Drittens, es bedeutet ein Heben des Ranges derjenigen unter den Gläubigen, die den Treueid leistet. Denn wenn du den Treueid leistest, einer Person namens Muhammad, dem Sohn von Abdullah, dem Sohn von Abdul Muttalib, dem Qurayshiten, Hashimiten, dann ist das noch kein besonderer Treueid. Die Besonderheit des Treueides kommt dadurch zustande, dass er im Namen Allahs handelte. Dies bringen die Worte Yubayi'un Allah. Die leisteten in Wirklichkeit nur Allah den Treueid zum Ausdruck. So verband er den wirklichen Treueid gegenüber Allah und den unmittelbaren Treueid gegenüber seinem Gesandten und weitete ihn auf den Gesandten sallallahu alaihi wasallam aus, weil er der Übermittler ist und diesbezügliche Vollmacht besitzt, wegen der Bedeutung dieses Treueides an sich und wegen der Erhöhung des Ranges derjenigen, die ihn leisteten. Bei den Worten aber, Allahs Hand ist über ihren Händen, handelt es sich nicht um die Hand des Gesandten sallallahu alaihi wasallam, denn Allah verknüpft hier den Begriff der Hand mit sich selbst. Yadullahi fawqa aydihim. Yadullahi ist eine Genitivkonstruktion, die Hand Allahs. Und hier ist nicht mit die Hand des Propheten sallallahu alaihi wasallam gemeint. Und deswegen geht es hier um tatsächlich die Hand Allahs. Und sie ist wirklich über uns, denn Allah selbst ist über uns. Das war die neunte, das neunte Scheinargument, weil sie, wie gesagt, die Ma'awula haben gesagt, offensichtlich glaubt ihr ja auch, dass die Sahaba radiallahu anhu, die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, den Treueeid dem Propheten sallallahu alaihi gegenüber geleistet haben, obwohl Allah sagt, es war gegenüber Allah. Das heißt, als hättet ihr hier Ta'wil gemacht. Und wir haben erklärt, dass hier kein Ta'wil stattgefunden hat, denn der erste Teil der Aya und auch die 18. Aya aus der gleichen Sura weisen darauf hin, dass ein tatsächlicher Treueid gegenüber dem Propheten sallallahu alaihi wasallam stattgefunden hat. Das war der wirkliche Treueid. Aber der Treueid im gesetzlichen Sinne war gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Dann kommen wir zum zehnten Schein argument. Und zwar lautet die Überschrift: Ich war krank und du hast mich nicht besucht. Ich war krank und du hast mich nicht besucht. Das ist ein Teil eines heiligen Hadithes. Eine Aussage Allahs, subhanahu wa ta'ala. Und wie wir gesagt haben, ein heiliger Hadith, ein Hadith Qudsi oder Qudsi Hadith, ist ein Hadith, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam Allah bestimmte Worte zuschreibt, dass er sie gesagt hat, sie aber nicht Teil des Eden Koran sind. Denn die Worte Allahs subhanahu wa ta'ala sind vielfältig. Es gibt Worte, die im Koran sind, es gibt Worte, die in der Tawrat sind, es gibt Worte, die im Injil sind, es gibt Worte, die im heiligen Hadith sind, und Allah weiß, weil die Worte Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sagt sinngemäß im Koran al-Karim, dass selbst wenn die Meere alles Tinte wären und die Bäume auf der Erde alles Schreibrohre wären, so sagt Allah, ma nafidat kalimatullah, das heißt, so würden die Worte Allahs niemals zu Ende gehen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, إن الله عز وجل يقول يوم القيامة. Allah mächtig und erhaben ist, er sagt am Tag der Auferstehung: O Sohn Adams, ich war krank und du hast mich nicht besucht. Dieser sagt: O Herr, wie soll ich dich besuchen, wo du doch der Herr der Welten bist? Er sagt: Hast du nicht gewusst, dass mein Diener so und so krank ist und hast ihn nicht besucht? Wusstest du nicht, dass du, hättest du ihn besucht, mich bei ihm vorgefunden hättest? O Sohn Adams, ich habe dich nicht um Nahrung gebeten, und du hast, O Sohn Adams, habe ich dich nicht um Nahrung gebeten, und du hast mir nichts gegeben? Da sagt er: O Herr, wie soll ich dir zu essen geben, wo du doch der Herr der Welten bist? Er sagt: Wusstest du nicht, dass mein Diener so und so dich um Nahrung bat und du ihm nichts gegeben hast? Wusstest du nicht, dass, hättest du ihm zu essen gegeben, dieses bei mir vorgefunden hättest? O Sohn Adams, ich bat dich, mir zu trinken zu geben, und du gabst mir nichts. Da sagt er: O Herr, wie soll ich dir zu trinken geben, wo doch du der Herr der Weltenbewohner bist? Da sagt Allah: Mein Diener so und so bat dich, ihm zu trinken zu geben, und du gabst ihm nichts. Wenn du ihm aber zu trinken gegeben hättest, dann hättest du dies bei mir vorgefunden. Ist klar, dass die Leute, die Ta'wil machen, der Ahl Sunnas und Jama'at wieder vorwerfen, sie sagen: Niemand von uns, weder ihr noch wir, glauben daran, dass Allah subhanahu wa ta'ala trinkt, isst, Nahrung braucht, zu trinken braucht, oder dass Allah krank wird. Niemand glaubt das. Wenn ihr das nicht glaubt und wir auch nicht glauben, dann habt ihr in diesem Fall Ta'wil gemacht. Das beweist also, dass Ta'wil der richtige Weg ist. Und die Antwort lautet: In diesem Hadith liegt vielerlei an Nutzen. Zum Beispiel, erstens, er sagt: Ich war krank und du hast mich nicht besucht. Also das müssen wir kurz verinnerlichen. Allah sagte in diesem Hadith: Ich war krank und du hast mich nicht besucht. Die Antwort darauf lautete von dem Diener: Wie sollte ich dich besuchen, wo du doch der Herr der Weltenbewohner bist? Und das ist jene Antwort, die sich auch ziemt. Denn die Krankheit selbst ist nicht Sache des Besuchers, sondern eine Sache ist es, den Kranken zu besuchen. Das heißt, er meinte mit seinen Worten: Du bedarfst meiner ja nicht. Und so bedurfte auch er meines Tuns nicht. Das heißt, er selbst verteidigt sein Tun. Er selbst verteidigt sein Tun. Genauso verhält es sich mit der Bitte um Nahrung, wo es heißt: wie soll ich dir zu trinken geben? Und nicht, wie kannst du mich um Nahrung bitten, wo du doch der Herr der Welten bist? Er verteidigt so sein Tun und nicht die Bitte Allahs um Nahrung. Ebenso bei der Bitte, ihm zu trinken zu geben. Er nimmt Abstand davor zu fragen, wie er, der Erhabene, denn krank sein könne und warum er der Nahrung bedürfe und so weiter. Dies darum, weil es bekannt ist, dass all das auf Allah unmöglich ist. Weil es bekannt ist, dass all das auf Allah unmöglich zutrifft, für den handelnden Menschen aber es sehr wohl möglich, war es aber sehr möglich, Essen und Trinken zu geben, und darum verteidigt er es. Zweitens, hinsichtlich der Krankheit heißt es, hättest du ihn besucht, so hättest du mich bei ihm vorgefunden. Und hinsichtlich der Nahrung, hättest du ihm zu essen gegeben, dann hättest du dieses bei mir gefunden. Und hinsichtlich des Trinkens verhält es sich genauso. Aber warum trennt er hier zwischen beidem? Darum, weil der Kranke sich in einem Zustand der Schwäche und Zerbrechlichkeit befindet und Allah subhanahu wa ta'ala mit den Schwachen und Niedergeschlagenen ist. Und darum ist er bei dem Kranken und Schwachen und Niedergeschlagenen. Essen und Trinken aber sind Teil der Versorgung und diese findet der Mensch bei Allah subhanahu wa ta'ala. Drittens, gemeint ist, mein Diener war krank und mein Diener bat um Nahrung und mein Diener bat zu trinken. Und das ist keine Abänderung oder Leugnung der Bedeutung. Und es heißt auch nicht, dass der äußere Wortlaut seiner Bedeutung beraubt wird, sondern wir folgen damit nur jener Erklärung, die der Sprecher subhanahu wa ta'ala selbst liefert. Dieser Hadith aber ist ein entkräftender und deutlicher Beweis gegenüber all jenen, die die Texte aus Koran und Sunna und deren Bedeutung, die sich auf die Eigenschaften Allahs beziehen, entstellen. Denn wenn das Beabsichtigte dem äußeren Wortlaut widerspricht, dann macht Allah subhanahu wa ta'ala dies auch deutlich, so wie wir es hier bei diesem Hadith gezeigt haben. Und der Grund, noch eine Sache zu verdeutlichen. Es heißt im Hadith wortwörtlich, ich war krank und du hast mich nicht besucht. Daraufhin sagt der Diener, O Herr, wie soll ich dich besuchen, wo du doch der Herr der Welten bist. Merkt ihr, der Diener hat nicht gesagt, wie wirst du krank, wo du doch der Herr der Welten bist. Weil diese Sache stellt sich gar nicht. Das ist der eigentliche Konflikt. Aber diesen Konflikt, den hat schon der Diener gelöst durch seine Frage, die er gestellt hat. Allah sagt, ich war krank und du hast mich nicht besucht. Der Diener hat schon verstanden, dass Allah nicht damit meinte, dass er wirklich krank ist. Weil sonst hätte er gesagt, wie kann es sein, dass du krank wirst? Du bist doch Allah. Du wirst doch nicht krank. Hat er nicht gemacht. Er hat gleich gefragt, nach dem, was ihn angeht. Was ihn angeht war, Allah hat von ihm verlangt, dass er ihn besuchen soll. Deswegen hat er gefragt, wie soll ich dich besuchen? Und deswegen, der Hadith selbst zeigt, durch die Antwort des Dieners, dass Allah subhanahu wa ta'ala nicht wirklich meinte, dass er krank wird. Und diese Form von Ta'wil, wenn sie von Allah selbst uns gegeben wird, dass Allah selbst subhanahu wa ta'ala weist uns durch die Antwort des Dieners darauf hin, dass er nicht wirklich krank wird, dann ist das eine gültige Form und wir glauben daran, weil der Text selbst darauf hingewiesen hat. Tayyib. Jetzt gibt es eine zweite grundsätzliche Art von Scheinargumenten. Haben wir jetzt verschiedene Sachen gehört und werden auch noch ein paar andere hören, inshallah ta'ala. Aber eine der entscheidenden Scheinargumente, das ist das letzte für heute gewesen, ja, Scheinargument. Aber eine zweite Art von Scheinargumenten ist, dass die Asha'ira und an die Leute, die ihresgleichen Ta'wil betreiben und sagen, das sei der Madhab der Ahl-Sunnah al-Jama'ah. Sie, liebe Geschwister, verweisen manchmal auf namhafte Gelehrten und sagen, der Gelehrte so und so hat Ta'wil gemacht. Und es ist ein Gelehrter von Ahl-Sunnah al-Jama'ah und deswegen ist Ta'wil der Weg der Ahl-Sunnah al-Jama'ah. Und deswegen sagt der Autor hier, bezüglich eures Verweises auf An-Nawawi, rahimahullah, der solches im Kapitel über die Eigenschaften gesagt habe, so gilt es grundsätzlich, mit der Wahrheit zu argumentieren und nicht mit den Aussagen von Gelehrten. Das ist eine entscheidende Angelegenheit hier, weil das ist eine Wahrheit, das ist tatsächlich so. Wer Sahih Muslim aufschlägt, und dazu die Erläuterung auf, nicht Sahih Muslim selbst, aber die Erläuterung von Sahih Muslim aufschlägt, von Imam An-Nawawi, rahimahullah ta'ala, findet, dass dieser Imam, Gott erbarme sich seiner, Ta'wil gemacht hat an verschiedenen Stellen, wenn es in den Hadithen über die Eigenschaften Allahs geht. Und die Frage ist jetzt, ist die Handlung von Imam An-Nawawi ein Argument? Die Gelehrten sogar sich uneinig darüber sind, ob die Aussage und Handlung eines Sahabi-Argument ist. Denn schon gar nicht eines Tabi'in, schon gar nicht jemanden, der ein paar hundert Jahre später gelebt hat. Ja? Das heißt also, im Gegenteil, Argument ist Koran, Argument ist die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und nicht eben die Aussage eines Menschen außer dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und der weil wenn man argumentieren dürfte mit den Aussagen von Gelehrten, das heißt, dass man sagt, der Gelehrte so und so hat aber gesagt, wenn man damit argumentieren dürfte, um andere Menschen zu überzeugen, dann könnte der andere ja genauso sagen, aber der andere Gelehrte hat was anderes gesagt. Und jetzt versuch mal hier eine Regel zu finden, mit welchen gelehrten Namen darf man argumentieren und mit welchen Namen darf man nicht argumentieren. Das geht nicht. Weil die Beweiskraft liegt in den Ayat des Koran, in der Sunna des Propheten, wenn sie authentisch ist, im Konsens der Gelehrten und noch in anderen Beweisführungen, die aus Usul al-Fiqh bekannt sind, je nachdem, welchem Thema man sich befindet. Ja, man kann logischerweise mit manchen Argumenten nicht beweisen, wenn man sich in der Welt des Verborgenen aufhält. Also ich will beweisen, dass es etwas bestimmtes im Paradies gibt. Ja? Da bringt mir nichts, außer natürlich der Koran und die Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, weil das sind meine Quellen, zu denen ich Zugang zum Verborgenen bekomme. Anders habe ich keine Möglichkeit. Ich kann nicht durch den gesunden Menschenverstand. Der Verstand kann auch ein Argument sein, manchmal, aber nicht, wenn es um das Verborgene geht. Ja? Deswegen habe ich gesagt, grundsätzlich da, bei verborgenen Sachen, habe ich nur durch Koran und Sunna Zugang zum Wissen über das Verborgene, durch diese beiden Quellen. Und deswegen gilt ein ganz wichtiger Grundsatz, wie der Imam hier gesagt hat, wie der Autor hier gesagt hat, nachdem er Imam Nawawi rahmatullah erwähnt hat, es gilt grundsätzlich, mit der Wahrheit zu argumentieren und nicht mit den Aussagen von Gelehrten. Das ist ein wichtiges Thema. Für dich persönlich, grundsätzlich, wenn du eine Aya hast aus dem Koran oder ein Hadith des Propheten hast, dann natürlich, du hast ein Argument. Aber die wenigsten von uns haben diesen Zugang, diese Möglichkeit nachzuschauen und in Büchern. Wir stützen uns auf Aussagen von namhaften Gelehrten. Und du persönlich, wenn am Tag der Auferstehung Allah subhanahu wa ta'ala dich fragt, warum hast du auf die und die Art und Weise dein Salah verrichtet? Und du sagst, ja, weil der Gelehrte so und so ist mir beigebracht, und das ist ein namhafter Gelehrter, ein vertrauenswürdiger Gelehrter, jemand, der sich in diesem Thema auskennt, dann das genügt für dich als Argument, fertig. Warum? Weil Allah hat im Koran gesagt, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, woraus wir zusammengefasst ableiten, dass wir die Gelehrten fragen müssen, wenn wir etwas nicht wissen. Und das hast du gemacht, und das war's, fertig. Das heißt, selbst wenn der Gelehrte falsch lag, angenommen im Salah, gibt es eine Meinungsverschiedenheit, das Salat al-Ibrahimiyya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim und so weiter. Dieses Salat al-Ibrahimiyya, ist das ein Rukn oder ist das Wajib oder ist eine Sunna? Stell dir mal vor, du folgst einem Gelehrten, der gesagt hat, dass es eine Sunna ist. Und du lässt es ab und zu weg. Und Allah fragt dich am Tag der Auferstehung, warum hast du es weggelassen? Es war doch richtigerweise Fard. oder Wajib. Und du sagst, weil der Gelehrte Imam so und so, einer der berühmten vier Imame zum Beispiel, gesagt, dass es eine Sunna ist. Das war's. Hast du ein Argument, fertig. Mehr wird von dir nicht verlangt, weil du hast einen Gelehrten gefragt und der hat dir die Antwort gegeben und du hast danach gehandelt. Und du hast ihn gefragt, weil du überzeugt bist, dass er sich darin in diesem Thema auskennt. Das war's. Aber ist das ein Argument gegenüber einer anderen Person? Das ist das Problem jetzt in diesem Fall. Weil du folgst einem bestimmten Gelehrten. Du folgst zum Beispiel Imam Abu Hanifa, rahimahullah. Und du triffst auf einen anderen Bruder, er folgt Imam Ahmed, rahimahullah, im Fiqh. Denn für dich vor Allah ist ein Argument, dass du diesem Imam folgst und einfach das machst, was er dir gesagt hat. Auch wenn du den Beweis dazu nicht kennst. Aber du kannst nicht dem anderen sagen, mein Imam hat das und das gesagt. Deswegen musst du dem folgen, was dem ich folge. Weil er kann das Gleiche sagen. Er sagt, ich folge aber einem anderen Imam und er hat was anderes gesagt. Und deswegen ist ein Unterschied, ob du sagst, ob es ein Argument ist für dich bei Allah oder ob es ein Argument ist anderen Menschen gegenüber. Und schon gar nicht, und darauf will ich letztendlich hinaus, und schon gar nicht ist die Aussage eines Gelehrten Argument, wenn sie dem Koran oder der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam widerspricht. Wie in diesem Fall, wo Imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala manche Eigenschaften Allahs uminterpretiert hat und darin auf jeden Fall falsch lag. Wenn sie sagen, wir würden Abu al-Hasan al-Ash'ari folgen, dann spricht nichts dagegen, dass wir sagen, sie irren sich und auch er irrte sich und weder er noch sie sind unfehlbar. Er selbst behauptete nicht, dass seine Aussagen unfehlbar seien. Und keiner ist ein Imam, der sich seiner eigenen Fähigkeiten nicht bewusst ist und sich Koran und Sunna unterordnet. Darüber sind jene, die behaupten, wir würden Abu al-Hasan al-Ash'ari folgen, diesem selbst nicht wirklich und wahrhaftig gefolgt. Warum? Weil Abu al-Hasan al-Ash'ari, rahimahullah ta'ala, al-Hasan al-Ash'ari, haben wir gesagt, ist diejenige Person, die der sich heutzutage viele Leute zuschreiben. Also die Anhänger von Abu al-Hasan al-Ash'ari, rahimahullah, nennt man Asha'ira. Und die Gruppe nennt man die Ash'ariya. Und Ash'ari ist eigentlich ein Stamm, ein arabischer Stamm. Okay? Aber ist egal, heutzutage versteht man darunter die Leute, die einer bestimmten Aqidah-Schule folgen, die er gegründet hat, beziehungsweise weiterentwickelt hat von anderen Aqidah-Schulen. Und die Leute, die heutzutage sagen, ich bin Ash'ari und die Aqidah des Ash'aris ist die wirkliche Aqidah Ahl Sunnah al-Jama'ah. Wir sagen, sie irren sich. Sie irren sich aus einem ganz einfach logischen Argument. Also es gibt mehrere Argumente. Eins davon ist zum Beispiel immer. Und das ist wirklich eine Regel. Sobald man eine Aqidah-Schule einer bestimmten Person zuschreibt, da weißt du schon, dass was faul dran ist. Guck dir die, wie heißt es, die Ahle Sunna ist die einzige, die sich dem Koran und der Sunna verpflichtet haben. Die anderen Gruppen schreiben sich einer bestimmten Person zu. Nehmen wir ein Beispiel, die Ash'ariya. Ein anderes Beispiel, die Maturidiya. Es gibt eine Person, die Maturidi hieß. Die Ahmadiyya, die Alawiyya. Ja? Das heißt, die ganzen Personen, Qadianiyya ist das Gleiche, er heißt Ahmad al-Qadiani. Okay? Das heißt, die ganzen Personen schreiben sich einer bestimmten Person zu und da weißt du schon, was nicht stimmt. Warum? Wenn du wirklich Koran und Sunna folgst, warum benutzt du dann diesen Namen? Warum willst du dann unbedingt die Menschen in Zusammenhang bringen mit einer bestimmten Person? Bring die Menschen in Zusammenhang mit dem Koran, das Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Das reicht doch. Oder gibt es irgendetwas, was sie Neues dazugebracht haben? Naja, wenn sie was Neues dazugebracht haben, genau dieses Neue wollen wir gar nicht haben. Wir wollen, dass wir uns auf der reinen Lehre stützen. Aber es gibt ein ganz einfaches Argument, warum die Leute, die heutzutage sagen, dass sie der Asch'aritischen Schule folgen, falsch liegen. Das sind viele der Leute, die heutzutage der Hanafitischen Rechtsschule folgen. Und der Grund ist ganz einfach, weil Abu al-Hasan al-Ash'ari, rahimahullah ta'ala, selbst mehrere Phasen in seinem Leben durchläufte. Ich meine Phasen, meine ich Aqida-Phasen. Das heißt, er selbst, das, was die Leute heutzutage ihm zuschreiben, war nur eine bestimmte Phase aus seinem Leben. Das ist jetzt, ich sag gleich, was es ist, aber das ist vergleichbar, wie, stellt mal vor, ein Mensch ist Christ und dann entwickelt er eine neue Religion, er hat das Christentum ein bisschen verbessert, ein bisschen fast dran verändert und macht eine neue Religion daraus und nennt es, weiß nicht was, und danach wird er Muslim. Okay? Aber aus dieser zweiten Phase, wo er eine neue Religion entwickelt hat, da gibt es Anhänger. Manche Leute sind dem Glauben verfallen und haben plötzlich glaubt, ja, tatsächlich, das ist eine neue Religion, wir glauben daran. Aber der Stifter davon, der Gründer, der ist schon längst Muslim geworden. Wenn jetzt heutzutage jemand sagt, ich folge dieser Person, dann folgt er eben eigentlich in einer Phase, die er selbst nicht mehr durchläuft. Und deswegen ist die Frage, kann man eigentlich noch sagen, dass er ihm befolgt? Eigentlich nicht mehr. Weil er hat diese Phase selbst verlassen. Und wenn er diese Phase, diesen Glauben selbst verlassen hat, ja, subhanallah, wenn der Gründer einer Religion selbst überzeugt davon, dass es falsch ist, was er gemacht hat, dann macht es keinen Sinn, dass die anderen immer noch weitermachen. Versteht ihr? Und das gleiche Fall bei Abul Hasan al-Ash'ari, rahimahullah ta'ala. Abul Hasan al-Ash'ari, er war ein Mu'tazilit. Okay? Er war ein Mu'tazilit. Und dann hat irgendwann mal diese Sekte Mu'tazila verlassen. Und hat seinen eigenen Brei gemacht. Und dieses eigene Konstrukt, was er gemacht hat, was er gelehrt hat, da gab es Anhänger davon und so weiter und so fort. Aber später, im letzten Teil seines Lebens, er hat diese selbstgekochte Suppe verlassen. Und ist zurückgekehrt zu Ahl Sunnah wal Jama'ah. Also wenn jetzt jemand heute sagt, ich folge Imam al-Ash'ari, dann meint er damit, ich folge eben in der zweiten Phase seines Lebens. Und manche unterteilen seine Lebensphasen noch in andere. Ich meine, es ist auch nicht weit hergeholt, dass er noch mehr Phasen durchgemacht hat. Jemand, der irre gegangen ist, der sucht natürlich nach links, nach rechts, guckt oben, unten und so weiter und so fort. Aber letztendlich, wenn er am Ende sagt, hör mal zu, ich kehre mich von all dem, was ich gemacht habe, ab und kehre zurück zum Koran und zur Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, kann man dann wirklich die Anhänger noch als seine Anhänger bezeichnen, wenn er das selbst verlassen hat, was er gegründet hat? Mit Sicherheit nicht. Und deswegen, die Leute, die Imam Abul Hasan al-Ash'ari folgen, in Wirklichkeit folgen sie nicht ihm, sondern einer Lehre, die er schon lange verlassen hat. Und das ist, denke ich, einer der stärksten Beweise dafür, dass er, rahimahullah ta'ala, oder dass die Lehre nicht stimmt. Dass die Lehre nicht stimmt. Weil das Problem ist, wenn du einmal in diese Ta'wil-Richtung gegangen bist, du wirst den Ta'wil so oft machen müssen. Weil es gibt so viele Eigenschaften Allahs und so viele Hadith und Ayat darüber. Und du kommst in Widersprüchen, die kein Ende hat. Du kommst in Widersprüchen, die kein Ende haben. Und dann wirst du am Ende sagen, weißt du was, wie der eine Imam vorgelesen haben, ich sterbe lieber. Er sagte, gegen Ende seines Lebens sagte er, ich sterbe im Glauben der alten Frauen von Naysabur. Weil er letztendlich sagt, Allah subhanahu wa ta'ala kann von dem Menschen nicht mehr verlangt haben, als das, was eine einfache alte Frau verstehen kann unter dem Koran, wenn sie ihn liest. Und genau das gleiche glaube ich, und er sagt ihm, das war's fertig. Er sagte, ich möchte das glauben, was sie auch glauben. Weil diese komplizierten philosophischen Vorgänge, das kann nicht sein, dass Allah von mir das verlangt hat. Deswegen unterlasse ich das. Wallahu a'lam. Das ist der Teil, liebe Geschwister, den wir heute vorhatten, durchzugehen. Und nun möchten wir, inshallah ta'ala, kurz zusammenfassen, was wir von diesen Scheinargumenten verstanden haben sollten. Und dann machen wir erstmal das erste Scheinargument. Und zwar ging es darum, dass sie gesagt haben, Imam Ahmad, rahimallah, dem Imam von Ahlus Sunnah wal Jama'ah, dem ihr folgt, er hat doch selbst Ta'wil gemacht an drei Stellen. Wieso sagt ihr also, dass Ta'wil falsch ist? Einmal ging es um Allahs Rechte auf der Erde. Wir haben gesagt, dass dieser Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht authentisch ist. Und selbst wenn, dann weist der Ausdruck auf der Erde hin, dass es hier nicht um die wirkliche Hand Allah subhanahu wa ta'ala geht, sondern um, wie heißt es, um den schwarzen Stein, und dass es so ist, als ob man Allah subhanahu wa ta'ala, wie sagt man, begrüßt hat. Denn es heißt im Hadith über Abdullah ibn Abbas, dass wer den schwarzen Stein berührt, فَكَأَنَّمَا صَافَحَ اللَّهُ, so heißt es im Hadith der Überlieferung, ist so, als ob er Allah die Hand gegeben hätte. Sonst heißt er schon, فَكَأَنَّمَا, als ob er Allah die Hand gegeben hätte. Und das heißt ja schon, dass es nicht so wirklich ist. Das heißt, die Überlieferung selbst, wenn sie authentisch wäre, sie selbst weist darauf hin, dass nicht die offensichtliche Bedeutung damit gemeint ist. Die zweite Überlieferung war, die Herzen der Kinder Adams befinden sich alle zwischen zwei Fingern des Al-Abamas, als wären sie ein einziges Herz. Das heißt, für Allah ist die Sache so einfach. Allah, dein Herz, mein Herz, sein Herz. Für Allah, Azza wa Jal, die Herzen zu wenden und zu drehen, wie er will, ist so einfach, wie wenn er nur ein Herz in der Hand hätte oder zwischen seinen Fingern hätte, subhanahu wa ta'ala. Er wendet sie so, wie er will, subhanahu wa ta'ala. Und wir haben gesagt, hier, wir glauben daran, dass Allah, Azza wa Jal, tatsächliche Finger zugeschrieben werden, aber wie, Allahu A'lam. Takyif, die Frage nach dem Wie, ist verboten. Wir machen uns davon keine Vorstellung, wir machen uns davon kein Bild, wir wissen nicht, wie das wirklich ist, aber dass es tatsächliche Finger sind, wir glauben daran, weil der Prophet es in einem authentischen Bericht gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam. Und noch wichtiger, dass wir natürlich den Faden nie verlieren, liebe Geschwister, wir dürfen nicht vergessen, der ganze Sinn des Glaubens an die Namen und Eigenschaften Allahs ist letztendlich, dass unser Iman gestärkt wird. Denn je mehr du weißt über Allah, desto mehr fürchtest du Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn du durch diesen Hadith verstanden hast, dass Allah azza wa jal Zugriff hat auf dein Herz, obwohl er weit oben im Himmel ist, und dass er dein Herz jederzeit, das Herz, was in dir drin steckt, das Wertvollste an dir, da wo dein Iman ist, da wo dein Glaube ist, dass wenn du weißt, dass er dazu Zugriff hat, subhanahu wa ta'ala, dann hast du wirklich Angst vor ihm. Dann hast du Angst vor ihm, weil die Menschen, egal was sie mit dir machen, ein Mensch kann maximal dich versuchen zu quälen. Er kann versuchen, auf dich einzureden. Er kann versuchen, dich vom rechten Weg abzubringen. Er kann versuchen, dir zu sagen, vergiss den Islam, der Islam ist nicht wahr und weiß nicht. Er kann versuchen zu reden. Er kann dich auch quälen. Er kann dich dazu bringen, dass du Sachen aussprichst, die normalerweise zu aussprechen Unglaube und Kufr wären. Aber kann der Mensch auch durch Zwang dein Herz drehen? Kann er nicht. Aber Allah Azza wa Jalla kann. Und deswegen sollten wir Allah alleine fürchten. Und die Quintessenz aus diesem Hadith ist, dass wir uns vor Allah vorsehen und dass kein Mensch sich seiner Sache sicher ist. Kein Mensch darf sagen, ich bin Muslim und ich werde bestimmt als Muslim sterben und dann ins Paradies eingehen. Allahu A'lam. Wenn du als Muslim stirbst, 100% gehst du ins Paradies. Aber du weißt nicht, in welchem Zustand du sterben wirst, denn der Satan wird bis zum letzten Atemzug versuchen, dich vom rechten Weg abzubringen. Und die dritte Überlieferung war, der Iman ist aus dem Jemen und die Weisheit ist aus dem Jemen und ich empfinde den Nafas, euren Herrn, aus der Richtung des Jemen. Und da haben wir gesagt, das Nafas versteht man, kann man darunter verstehen, dass damit der Atem gemeint ist, aber mit unter Nafas versteht man auch die Erleichterung, der Sieg. Und deswegen vom Wort Tanfis. Und deswegen diese beiden Bedeutungen sind möglich, sprachlich gesehen. Also wenn wir eine Aussage haben, wo zwei Bedeutungen möglich sind, sprachlich gesehen. Die eine widerspricht unserem Glauben an Allah Azza wa Jal und die andere stimmt überein mit dem Glauben an Allah Azza wa Jal, dann glauben wir natürlich an diese Bedeutung, die übereinstimmt mit dem Glauben an Allah subhanahu wa ta'ala. Und ganz wichtig in diesem Zusammenhang ist natürlich immer, dass wir auch dem folgen, was sie uns vorausgegangen, rechtschaffenen Menschen darüber gesagt haben, weil wir wollen ja nicht eine neue Glaubensüberzeugung entwickeln. Zweites Scheinargument: Allah wandte sich dem Himmel zu, haben wir gesagt, sie behaupten, wir hätten darin Ta'wil gemacht. Wir müssten eigentlich sagen, er hat sich über den Himmel erhoben. Und wir sagen, dass beides ist korrekt, aber es kommt hier auf die Präposition illa an. Und wenn wir illa verwenden, dann bedeutet es sich etwas zuwenden, etwas beabsichtigen, sich einer Sache zuwenden. Und manche Tafsirgelehrten haben auch gesagt, dass illa im Sinne von Allah sprachlich gesehen korrekt ist. Und wenn beides sprachlich gesehen korrekt ist, dann haben wir keinen verbotenen Ta'wil. Da haben wir nicht mal einen Ta'wil an sich. Drittens, die Gegenwart Allahs. Darüber haben wir schon ausführlich gesprochen, deswegen haben wir sie ausgelassen. Wir haben aber gesagt, dass wenn Allah mit dem gläubigen Menschen ist, also Allah ist mit den Menschen, Allah ist besonders mit den gläubigen Menschen, und Allah ist besonders mit den Gesandten Allahs. Und diese Gegenwart Allahs, das Zusammensein Allahs, bedeutet nicht, dass er selbst sein Wesen vermischt ist mit seinen Geschöpfen. Nein, vielmehr glauben wir, dass er hoch erhaben über seinem Thron ist, subhanahu wa ta'ala, und trotzdem bei seinen Dienern ist, auf eine Art und Weise, die seiner gebührt, aber sein Wesen ist zweifellos oben. Und wir haben sprachlich gesehen, die Araber haben gesagt, während der gesamten Reise war der Mond mit uns. Während der gesamten Reise war der Mond mit uns. Und trotzdem, der Mond war mit den Reisenden, das heißt, er leuchtete hoch im Himmel, ohne dass der Mond tatsächlich mit ihnen in ihrem Gepäck war. Viertens, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Wir sind ihm doch näher als seine Halsschlagader. Haben wir gesagt, jetzt brauchen wir kein Ta'wil. Wie heißt es? Erstens, die Nähe Allahs wie mit der Gegenwart würde auch nicht bedeuten, dass er mit seinem Wesen hier ist. Aber auch sagt der Sheikh al-Islam, sind hier damit die Engel gemeint. Fünftens, dass vor unseren Augen dahin vor تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا. Sie haben gedacht, dass das Wort bi bedeutet ala. Und das würde dann bedeuten, das Schiff, das auf unseren Augen dahin fuhr. Wir haben gesagt, yani auch sprachlich gesehen ist das nicht haltbar, denn das Wort bi hat viele Bedeutungen und unter anderem hier im Deutschen könnte man übersetzen mit vor, das vor unseren Augen dahin fuhr. Sie wollten natürlich die Augen Allah subhanahu wa ta'ala absprechen und deswegen haben sie diesen Ta'wil wollen sie machen. Und wir sagen, brauchen wir nicht die Augen Allahs, wir glauben trotzdem daran und das Wort bi bedeutet in diesem Fall vor, und dort haben wir das Problem schon gelöst. Sechstens, dann bin ich sein Hören, mit dem er hört. Also wenn Allah einen liebt, dann ist er das Hören, mit dem man hört, unser Sehen, mit dem wir sehen, unsere Hand, mit dem wir haben, das bedeutet, dass Allah den Menschen leitet. Und der Kontext weist auf diesen Ta'wil deutlich hin. Siebtens, der Hadith über das Eilen Allahs, Al-Harwala, haben wir gesagt, damit haben wir auch gar kein Problem, denn es ist eine Eigenschaft der Handlung. Und sie bringt, und wir glauben an die Eigenschaft der Handlung Allahs, es gibt Leute, die glauben nicht dran, deswegen haben sie mit einem Problem, aber wir glauben an die Eigenschaft der Handlung Allahs. Und der Ta'wil daraus, aus der Harwala, aus dem Eilen Allahs, ergibt sich natürlich, dass Allah rasch annimmt und viel belohnt, dass Allah subhanahu wa ta'ala sich uns noch mehr zuwendet mit seinen Gaben, als wir mit unseren wenigen guten Taten. Und die Lösung ist, dass wir einfach nicht an Tamthil glauben diesbezüglich. Achtens, unter dem, was unsere Hände gemacht haben, sie haben gesagt, das würde ja bedeuten, dass das Vieh auch erschaffen worden ist durch die beiden Hände Allahs. Und wir sagen, nein, bedeutet es nicht, denn wie heißt es? Er hat nicht gesagt, mimma amilna bi aidina, mit der Präposition bi, wie es bei Adam hieß, lima khalaqtu bi yadayya. Und deswegen brauchen wir kein Ta'wil machen, sondern es heißt, mimma amilat aidina. Das heißt, sinngemäß unter dem, was wir erschaffen haben. Neuntens, Allahs Hand ist über ihren Händen. Die Ayah ist selbsterklärend, weil der Anfang der Ayah heißt, wahrlich diejenigen, die dir den Treueschwur leisten. Also hat Allah hier in dieser Ayah schon ganz klar gesagt, dass den Gläubigen gegenüber der Treueschwur geleistet worden ist. Punkt. Und dann sagt er, leisten in Wirklichkeit Allah gegenüber. Das heißt, gesetzlich gesehen. Und das ist auch gar kein Problem. Diese Form von Ta'wil finden wir in der Sunna auch an mehr als einer Stelle. Nehmt euch ein Beispiel. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, La salata limun farin khalf as-saff. Das heißt, sinngemäß, wer hinter der letzten Gebetsreihe alleine betet, hat nicht gebetet. Jetzt fragen wir, welche Wirklichkeit hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier abgesprochen? Also er hat gesagt, diese Person hat nicht gebetet. Wenn wir hier vorne beten und da ist noch Platz und du stellst dich einfach als Letzter in die letzte Reihe, in die hinterste Reihe und betest alleine. Nein, du musst dich anschließen und die Reihe vorne füllen. Okay? Jetzt sagt der Prophet, wenn du es trotzdem machst, dann hast du nicht gebetet. Okay, fragen wir, meinte er, sallallahu alaihi wasallam, hat er hier die Wirklichkeit verneint oder die Gesetzlichkeit? Zweifellos die Gesetzlichkeit, weil gebetet hat er doch, ich habe es doch gesehen, hat sich bewegt und Allahu Akbar gesagt und so, die Bewegung hat er gemacht. Ja? Aber das ist nicht das, was damit gemeint ist, sondern diese Bewegung hat er gemacht, das ist klar, haben wir gesehen. Das will er nicht abschreiben, sondern was er abschreiben will, ist die gesetzliche Form des Gebetes. Tayyib. Und das zehnte Scheinargument war, ich war krank und du hast mich nicht besucht. Da haben wir gesagt, so, der Befragte hat verstanden, dass Allah nicht selbst krank geworden ist. Denn er sagte, ich war krank, du hast mich nicht besucht. Dann sagte er, warum hast du mich besucht? Dann sagte er, wie soll ich dich besuchen? Er hat nicht gefragt, wie wirst du krank? Weil dass Allah nicht krank wird, daran hat er auch selbst nicht geglaubt. Das heißt, der Hadith, der von Allah uns vorgegeben worden ist, hat uns schon erklärt, dass Allah selbst nicht krank wird, subhanahu wa ta'ala. Und somit ist der Ta'wil schon beinhaltet. Das waren die Argumente. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch segnen für eure Anwesenheit. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.